seconds left from 40 yards.
This is for the win.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Icing the Kicker, dem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. In unserer letzten Ausgabe haben wir über die Free Agency gesprochen, über die größten Signings. Seitdem ist ein bisschen was passiert. Darauf wollen wir heute natürlich eingehen. Es sind auch noch ein paar Trades über die Bühne gegangen. Darüber sprechen wir natürlich ebenfalls wir. Das sind heute Grille vom Kicker. Servusler.
Servus, ich grüße euch an diesem verregneten Gründonnerstag.
Ja, ja. Ich grüße aus Hamburg. Auch hier regnet es momentan nicht. Ich hoffe, das bleibt so. Vom Kicker ebenfalls dabei. Eine neue Stimme vom Kicker, Konstantin. Aus Nürnberg nehme ich an, oder?
Aus Nürnberg. Servus. Hi, danke, dass ich da sein darf.
Ich nenne dich im weiteren Verlauf der Folge Konsti. Das macht es für uns einfacher. Konsti, du bist Patriots-Fan.
Bin ich.
Vielleicht möchtest du kurz sagen, warum und seit wann?
Ich hatte das Glück, mein allererstes Footballspiel und auch den ersten Kontakt zum Football in Boston zu haben, als ich dort im Urlaub war, habe dort mein erstes Spiel geschaut und würde sagen, dass ich im Nachgang relativ viel Glück hatte mit den Super Bowls unter Brady. In den letzten Jahren wurde es dann ein bisschen teilweise anstrengender, aber gleichzeitig auch immer noch sehr, sehr interessant. Und jetzt gerade sind die Patriots ja eines der Teams, die mitten im Mittelpunkt stehen mit ihrem Number-3-Pick. Von daher, ich kann mich als Patriots-Fan nicht beklagen.
Über die Patriots reden wir heute natürlich auch. Ich weiß nicht, Konsti, hast du Apple TV?
Ja.
Wieso wenige? Hast du tatsächlich? Dann hast du sicherlich auch Dynasty gesehen. Ihr kriegt ja hier im Icing the Kicker auch immer Serien- und Filmtipps von uns. Eine sehr schöne Doku, finde ich.
Hast du schon gesehen? Ich finde sie relativ einseitig. Also ich weiß nicht, ob ich habe gestern zufällig noch den Podcast von Julian Edelman geschaut. Da war Matthew Slater auch noch mit dabei, der langjährige Special Teams Captain von den Patriots, die auch eigentlich der Meinung waren, dass es ein bisschen zu sehr gegen Bill Belichick geht und seine oder sein Anteil an dem Erfolg der Patriots da ein bisschen zu klein geredet wird. Natürlich wurde auch auf die Probleme aufmerksam gemacht, aber trotzdem, mir ist es ein bisschen zu sehr gegen Bill. Aber an sich, mein Blick hinter die Kulissen ist natürlich immer ganz schön.
Ja, ich bin kein Patriots-Fan, das hat Super Bowl 49 verhindert, dass das jemals passiert. Aber ich finde, Bill Belichick ist schon sehr schmallippig, so wie man ihn kennt. Schmallippig ist unser nächster Gast natürlich nicht. Lieber Adrian, Franke ist heute wieder mal mit dabei. Schön, dass du es geschafft hast. Grüß dich.
Schönen guten Tag. Sehr, sehr, sehr schöne Einführung. Mit dem Vergleich kann ich mich natürlich nicht beklagen.
Nein, da, bei dir menschelt es deutlich mehr als bei Bill Belichick, ja. Also, das ist doch schon mal was. Ist nicht allzu schwer, muss man sagen, auch nach dieser Doku. Jeder, der es sehen kann, bitte schaut euch diese Doku an. Dynasty auf Apple TV. Werbung Ende. Gut. Adrian, wir starten in die Sendung und zwar, wie gesagt, ist ja seit der letzten Folge einiges passiert. Ganz brandaktuell hat Jadeveon Clowney, einer der verbleibenden Free Agents mit, Anführungszeichen, großen Namen, unterschrieben und zwar bei den Carolina Panthers. Ich gehe schwer davon aus, dass heute noch ein Downside Talk Special Podcast, Emergency Podcast eingebaut wird. Was sagst du denn dazu, vor allem zu dem Gehalt?
Also die eigentliche Überraschung ist ja, dass Clowney vorm Training Camp unterschreibt irgendwo, weil normalerweise hat er sich das ja immer gegönnt, irgendwann dann so Mitte, Ende August für sein ein Jahr, keine Ahnung, 10 Millionen oder was zu unterschreiben. Insofern, vielleicht hat es ja geholfen, dass es Carolina ist, der kommt ja aus der Ecke, ist da aufgewachsen, hat da College gespielt, vielleicht hat er sich gesagt, wenn es so nah zu Hause ist, dann mache ich auch Training Camp mit. Nein, also ich finde es ein gutes Signing für die Panthers, weil Clowney letztes Jahr hat ja wirklich so ein bisschen ein kleines Karriere-Revival gehabt. Der war schon so irgendwie abgestempelt als so ein, ja, ist halt jetzt ein guter Run-Verteidiger und gibt dir so ein bisschen was als Pass-Rusher und ist halt so, den kannst du halt irgendwie 600 Snaps spielen lassen und passt schon. Und jetzt letztes Jahr war er richtig, richtig gut als Pass-Rusher. Also wir hatten es bei uns im Podcast auch davon, dass er schmaler aussieht, wirkt wirklich so, als wäre der so ein bisschen ein paar Pfunde runter und wäre so ein bisschen mehr wieder auf die Pass-Rusher-Schiene gegangen. Insofern, wenn er da einigermaßen anknüpfen kann, dann ist es auf jeden Fall ein Gewinn für die Panthers, die natürlich Brian Burns ersetzen müssen und versuchen das ja ganz offensichtlich so im Verbund zu machen. Also sie haben Clowney gesigned, sie haben Kelavon Chaisson von den Jaguars gesigned, sie haben DJ Warnum von den Vikings gesigned. Also sie, ja, haben jetzt quasi drei Spieler ungefähr zu dem Preis, den sie wahrscheinlich für Burns sonst bezahlt hätten. Und versuchen das so ein bisschen im Committee aufzufangen.
Ja, das ist ja immer die Frage, ob sowas dann funktioniert, ne?
Ja, gut. Ich glaube, die Burns-Situation war halt so verfahren, ja, dass sie da wahrscheinlich nicht mehr den Ausweg gesehen haben. Und dann ist es zumindest kurzfristig wahrscheinlich keine schlechte Alternative zu sagen, okay, dann holen wir jetzt halt ein paar Leute und haben irgendwie eine solide Rotation und versuchen es irgendwie damit zu machen. Der Fokus bei den Panthers liegt ja eh auf der Offense, ja, dieses Jahr.
Und also Clowney, muss man sagen, hat jetzt keinen Hometown-Discount da unterschrieben. Also zwei.
Das macht er nicht.
Also ich finde so, Jadeveon Clowney ist der Kirk Cousins der Defensive-Spieler. Also das ist schon sensationell. Ja, was der am Ende seiner Karriere verdient haben wird, das ist schon sehr beeindruckend. 2 Jahre, 20 Millionen. Ich glaube, er hat so ein paar Boni im Vertrag drin. Ich habe gelesen, bei 8, bei 10 und bei 12, 6. 10 wäre schon eine Neuigkeit, seit er in der NFL ist. Ich glaube, die 9,5, 6 letztes Jahr in Baltimore waren die meisten, die er in einer Saison hatte. Also lass es mal 20 Millionen ungefähr sein für 2 Jahre mit 31, finde ich schon bemerkenswert. Kommen wir noch kurz zu einem Signing, was wir später noch besprechen. Mike Williams ist bei den New York Jets gelandet, nachdem er bei den Chargers entlassen worden ist, aus Cap-Gründen damals in L.A. Ein paar Trades gab es noch, Justin Fields, werden wir auch noch drüber sprechen, ist jetzt bei den Pittsburgh Steelers gelandet, für relativ wenig Gegenwert. Keenan Allen ist zu den Chicago Bears gewechselt, auch hier wieder aus Cap-Gründen, glaube ich, bei den Chargers abgegeben worden. Und Lejarius Sneed, über den hatten wir in der letzten Folge gesprochen, ist jetzt ein Tennessee Titan. Da waren wir uns ja einig, dass die Chiefs vermutlich nicht Chris Jones und Sneed beide halten können. Auch darüber werden wir sprechen. Kommen wir aber am Anfang zu einem Spieler, der zurückgetreten ist. Aaron Donald, jetzt schon klarer Hall of Famer. Grille, ist kein Ram mehr, ist auch kein NFL-Spieler mehr, hat seine Karriere nach 10 Jahren beendet. Wie ist für dich Aaron Donald in deiner Wahrnehmung, in seiner Prime vor allen Dingen gewesen? Wie dominant war der Typ?
Ja gut, seine Prime kann man ja irgendwie auch sagen, seine Prime war seine Karriere. Also ja, diese 10 Jahre sind natürlich, also der ist beeindruckend in die NFL gestartet, ist ja gleich Defensive Rookie of the Year geworden, ist 10-mal in Folge in den Pro Bowl gewählt worden. Also es ist einfach eine unfassbare Karriere. Ich bin jetzt vielleicht nicht der größte Rams-Fan, aber wenn irgendwie die Rams dann kamen in der Red Zone oder auch so in die Einzelspiele, dann der Super Bowl, den sie damals gewonnen haben, da hat er ja ähnlich wie Chris Jones jetzt im letzten Super Bowl für die Chiefs am Ende das Big Play bei 4th and 1 hatten sie, glaube ich. Mhm. Da hat er dann den Stop gebracht und dass die Rams dann ihren Super Bowl gewonnen haben. Also immer wenn du ihn gebraucht hast, war er da, und wenn du ihn nicht gebraucht hast, war er irgendwie trotzdem da, weil man kennt ja diese ganzen Memes, dass ja, dessen Spieler war. Da haben sich irgendwie 3, 4 Leute ständig orientiert. Damit hat er Raum für andere auch gemacht. Also das ist einfach eine wahnsinnige Maschine gewesen, ein wahnsinniger Teamplayer. Sean McVay hat ja jetzt auch nochmal drüber gesprochen, dass natürlich sich die Liga freuen wird, dass er nimmer da ist. Aber in der Rams Organisation sind natürlich schon immer noch jetzt ein paar Tage nach der Entscheidung tränende Augen unterwegs, weil der fehlt nicht nur auf dem Platz. Da hätte er immer noch was bringen können, bin ich der Meinung. Aber er hat halt einfach diese Karriere ganz rund zu einem guten Zeitpunkt abgeschlossen. Aber auch so teamintern oder als ja Ausbilder auf dem Feld quasi war da, finde ich, also was man so hört, einfach in allen Bereichen ein herausragender Athlet, ein herausragender Mensch.
Konsti, du hast natürlich als Patriots-Fan, war da nicht in deiner Conference zu Werke, aber du kennst ihn ganz gut aus einem der spektakulärsten Super Bowls der letzten Jahre. Damals. Das war ich auch in dieser Doku übrigens, war das der Belichick Super Bowl, ne? Ein Defensiv Meisterwerk. Donald hatte da natürlich auch seinen Impact, dass da relativ wenig Punkte gefallen sind.
Ich glaube, fast jeder NFL-Fan oder jeder NFL-Fan, der halbwegs regelmäßig schaut, kann ein Lied davon singen, dass man doch irgendwo Angst hatte vor Donald. Es hat, wie Grille ja schon gesagt hat, keinen Unterschied gemacht, ob du ihn gedoubleteamt, getripleteamt hast. Er hat immer irgendwie einen Weg durchgefunden, egal ob im Run oder auch gegen den Pass. Ich habe mal ein bisschen seine Statistik nachgeschaut. Er hat in 154 Spielen 111 Sacks und 176 Tackles for Loss. Das ist Wahnsinn. Er war für seine komplette Karriere fast eigentlich immer der beste Defensive Tackle. Es gibt diese PFF Grades. Er kam immer über einen Wert von 90. Seine schlechteste PFF Grade war eine 90,2. Das ist In diesem Jahr kamen nur 4 Defensive Tackles überhaupt über diese Marke. Und er war in jedem Jahr seiner Karriere darüber. Das ist kompletter Wahnsinn, was der über seine Karriere abgerissen hat. Und er hat aber auch zu einem Zeitpunkt aufgehört, wo er immer noch ganz on top war. Und wie Krille gesagt hat, er wird den Rams fehlen. Der Rest der Liga ist meiner Meinung nach ziemlich dankbar, dass er nicht mehr da sein wird.
Ja, das glaube ich auch. Davon gehe ich aus. Vor allem die Kollegen in der NFC West werden jetzt mal durchschnaufen, die Quarterbacks im Speziellen. Donald wird auch nicht arm in Rente gehen, ebenso wie Clowney. Der hat circa 160 Millionen Dollar in seiner Karriere verdient. Da freuen sich die Enkel drüber später mal. Und er war natürlich auch bemerkenswert konstant und selten verletzt, Konsti, oder?
Das auch noch. Er war wirklich, wirklich, stand eigentlich die ganze Zeit fast auf dem Feld. Er hatte eine Verletzung, wenn ich mich richtig erinnere. Jetzt, wo der Draft um die Ecke steht, habe ich mir noch einen kleinen lustigen Funfact rausgesucht. Und zwar habe ich mal nachgeschaut, wie er denn vor seinem Draft bewertet wurde. Und da hat die NFL, also selber auf ihrer Website, graden ja auch immer Prospects. Die haben da ziemlich daneben gegriffen. Die haben ihm vor seinem Draft eine Prospect-Note von 5,9 gegeben, dass sie dort als durchschnittlichen Backup bezeichnen. Ich würde mal behaupten, das haben sie deutlich überschritten.
Wie so viele Draft-Grades ist natürlich meistens und manchmal und oft eine Katastrophe. Manchmal liegt man richtig, sehr oft natürlich auch nicht. Aaron Donald war der einzige Spieler in der NFL-Geschichte mit Barry Sanders, der in 10 Saisons hintereinander in den Pro Bowl gekommen sind. Und wie Grill es schon gesagt hat, er hatte nur 10. Er hatte genau. Nur 10 Jahre, in denen er in den Pro Bowl hätte kommen können. Gut, Adrian, wie siehst du die Rams und die Strategie der Rams? Muss jetzt ein Defensive Tackle her oder können sie es intern auffangen?
Ich glaube schon, dass Defensive Tackle jetzt im Draft wahrscheinlicher wurde mit dem Pick. Ich find's eigentlich ganz spannend, weil die Rams, letztes Jahr haben wir drauf geguckt, auf die Rams haben gesagt, das ist halt Aaron Donald und sonst keine Ahnung. Und jetzt ist es so ein bisschen, jetzt haben sich ein paar von diesen jungen Spielern, haben sich auch in der Defensive Line, haben sich gut da etabliert. Kobe Turner auf Defensive Tackle wäre so der Erste, den man gerade auf der Position auch sagen würde. Byron Young, der Pass-Rusher, wäre auch einer, auch aus dem letzten Draft beide. Natürlich haben wir die letztes Jahr eben gesehen mit Donald als so dieses Gravitationsfeld, der halt die ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ob die dann in größeren Rollen auch so funktionieren, ist eine andere Frage. Also ich glaube, Defensive Tackle ist schon ein Thema für die erste Runde im kommenden Draft. Ich finde die Rams spannend, weil diese Defense eigentlich ziemlich gut aussieht, wenn da ein paar Sachen funktionieren. Also sie haben ja die Secondary wirklich komplett general überholt. Sie haben Cameron Curl geholt aus Washington. Sie haben Darius Williams geholt, der von den Jaguars entlassen wurde. Sie haben jetzt ganz neu Tre'Davious White noch geholt, der bei den Bills entlassen wurde. Klar, das sind alles Spieler irgendwo mit Fragezeichen. White,
ja, vor allem Achillessehne, ne? Also für einen Cornerback nicht günstig, glaube ich.
Genau. Das ist natürlich keine, gerade für Cornerback nicht ideal. Muss man dazu sagen, der Arzt, der ihn operiert hat und die Reha mit begleitet hat, ist der Rams Teams-Doktor. Sowas hilft natürlich, da hast du mehr Medical Insights vielleicht nochmal als andere. Aber ja, ich bin auf die Rams echt gespannt, weil ich finde eigentlich, wenn ich so auf den Kader gucke und wenn wir jetzt mit dem, was wir wissen, was sie letztes Jahr geschafft haben, ist es ein Team, was ich glaube, was echt auch eine Playoffs-Alarm machen könnte. Deswegen hat es mich auch so ein bisschen gewundert, dass Aaron Donald jetzt aufhört. Weil letztes Jahr war es ja so, das hat man irgendwie, letztes Jahr hat sich so angefühlt, okay, jetzt könnte wirklich aufhören. Da war bei Donald, bei McVay, bei Stafford, da gab es überall diese Gerüchte. Und jetzt hatten sie diese gute Saison. Deswegen dachte ich eigentlich, Donald macht vielleicht noch ein Jahr. Aber gut, der sagt vielleicht auch eben, jetzt gehe ich on top, jetzt gehe ich noch mit einer guten Saison. Ich bin noch einer der Besten. Wie du gesagt hast, finanziell muss ich keine Sorgen machen. Das ist aber natürlich ein Loch, was du jetzt erstmal.
Ja, du hast Kobe Turner angesprochen, klar. Der war, glaube ich, es gab einmal diese interne Umfrage in der NFL-Bubble, da habe ich, glaube ich, Kobe Turner sogar als Defensive Rookie of the Year genannt, weil das war schon sehr beeindruckend, aber natürlich, die Gravitation um Donald fällt weg und die Double-Teams treffen dann wahrscheinlich andere Spieler und da wird sich Turner vielleicht auch etwas umschauen 2024. Gut. Haben wir Aaron Donald Tribut gezollt, schauen wir auf einige Teams. Wir können nicht alle 32 besprechen, ich hoffe, ihr versteht das. Wir schauen aber auf ein paar Teams, gerade die so in den Top 10, Top 15 im Draft dran sind in der ersten Runde. Bei diesen Teams, ob sich da die Draft-Strategie in ein paar Wochen ändern wird, aufgrund der Dinge, die in den letzten paar Wochen passiert sind. durch bestimmte Moves, die sie gemacht haben, durch Spieler, die sie entlassen haben, entsteht ein Need. Nach Need draften, Adrian, ist immer keine gute Idee. Normalerweise werden es die Teams trotzdem tun oder werden sie einen ganz anderen Weg gehen, als den, den man vielleicht sich vor ein paar Wochen vorgestellt hat. Fangen wir mit den Chicago Bears an. Logischerweise sind an Nummer 1 dran. Da war immer die Frage, was passiert mit Justin Fields? In der letzten Folge von Icing the Kicker konnten wir die Frage noch nicht beantworten. Jetzt schon. Fields ist bei den Steelers. Vielleicht da kurz ein paar Worte dazu. Grille, hat dich das A sehr überrascht, so wie mich? Oder auf den zweiten Blick, vor allen Dingen für den Spieler, macht das dann doch irgendwie Sinn? Kannst du dir das vorstellen? Zusammen also mit Russell Wilson jetzt im Quarterback-Room in Pittsburgh?
Ich war zuerst einmal wirklich überrascht. Ich war ja dann doch immer lang noch der Meinung, ich fand Fields jetzt über die Jahre nicht so, also da gab es andere Kanonen, so sage ich mal, die da in den letzten Jahren als Quarterback gescheitert sind. So hat würde ich jetzt mit Fields nie umgehen, weil der hatte dann Anfang echt schwierige Umstände. Dann haben sie das Team ja doch, finde ich, ein bisschen besser aufgebaut. Und gerade letztes Jahr hat er, finde ich, schon auch im Passspiel einige ganz gute Auftritte gehabt. Läuferisch ja sowieso, da hat er ja in seinen Jahren mit die besten Werte, die hier Jalen Hurts mäßig und so, da kommt er ja gut mit. Deswegen hat es mich dann irgendwie doch überrascht und als ich dann auch die Steelers gelesen habe, dachte ich mir dann auch so, okay, was ist da jetzt los? Weil da ist ja klar, hat ja Tomlin dann auch schnell gesagt, dass Russell Wilson ja starten wird. Aber es sind 10 Jahre Unterschied zwischen den beiden. Wilson ist halt dann eben eine billige Starting-Quarterback-Lösung mit nur 1,2. Und ja,
das ist leicht untertrieben, glaube ich.
Ja. Und Justin Fields selbst läuft ja auch noch unter seinem Rookie-Vertrag, wo sie dann nächstes Jahr sogar noch die 50-Year-Option haben. Also auch das ist extrem günstig insgesamt als Paket gewesen. Deswegen kann ich das den Steelers eigentlich nur da, ja, Congratulations sagen, weil da haben sie zwei echt günstige Quarterback, einen, den sie jetzt als Starter reinwerfen, der vielleicht so als Game Manager erstmal dienen wird und der dann vielleicht auch noch im Passing Game Justin Fields anleitet und wenn der Plan, vielleicht der Masterplan aufgeht, dass dann in 2-3 Jahren Fields übernimmt, wo er ja immer noch jung ist und dann eben so eine Entwicklung, keine Ahnung, wie Lamar Jackson hinnimmt, dass er im Passing Game noch besser wird, dann kann das am Ende sich wirklich als glorreicher Griff von den Steelers herausstellen, sag ich mal.
Konsti, kannst du dir vorstellen, dass dieser Quarterback-Room, wohlgemerkt mit Mike Tomlin, also wenn ich es einem Headcoach zutraue, dass er das moderieren kann, aber ein Quarterback-Room mit Russell Wilson und Justin Fields und Journalisten, die 3 Sekunden, nachdem die Saison gestartet wird, da bei dem ersten Fangesang, der Justin Fields fordert, da sicherlich drauf anspringen werden. Kannst du dir vorstellen, dass das einigermaßen ruhig zugehen wird in Pittsburgh?
Ich glaube schon. Tatsächlich, ich weiß nicht, Russell Wilson hat ja auch direkt einen Tweet abgesetzt, wo er den Trade für Fields auch gefeiert hat und sich auf Fields gefreut hat. Ich glaube, er kann Fields schon durchaus auch was noch beibringen. Und gleichzeitig sage ich immer, dass Fields eigentlich einer der Quarterbacks ist, der auch sich aber mal noch in der zweiten Reihe sehen kann und der da auch relativ ruhig bleibt. Ich weiß nicht, wie viel Russ noch auf dem Feld bringen kann. Mehr als 1-2 Jahre glaube ich nicht, dass Wilson noch im Tank hat. Und dann muss man einfach gucken, ob es Fields dann noch auf sein Level, das man ihm vor dem Draft zugetraut hat, ob er es dann noch schaffen kann. Dass es ruhig zugeht, daran habe ich relativ wenig Zweifel. Ich meine, dort hat letztes Jahr Kenny Pickett, obwohl er nur unterdurchschnittlich, würde ich jetzt mal sagen, ist noch eine ganz faire Beschreibung von seinem Spiel, hat dort auch die Ruhe von Tomlin bekommen, bis er sich dann drüber aufgeregt hat. Das ist ja so das, was man munkelt, dass Pickett deswegen weggetradet wurde, weil er nicht mit Wilson competen wollte. Und der hat aber letztes Jahr auch noch ein ruhiges Umfeld bekommen. Von daher glaube ich nicht, dass das jetzt zum großen Problem wird. Ich würde eher das Problem darin sehen, dass halt beide, weder Fields noch Wilson, jetzt auf ihrem absolut höchsten Niveau spielen. Und ich würde es für Fields hoffen, weil ich den schon vorm Draft ziemlich cool fand. Und eigentlich auch der Meinung bin, dass er als Athlet alle Tools hat, um erfolgreich zu werden, dass Wilson ihm so ein bisschen A, die Confidence wiedergeben kann und B, ihm einfach im Passing-Game noch weiterbringen kann, dass er vielleicht auf lange Sicht dann doch der Steelers-Starting-Quarterback werden kann, den sich die Steelers auch erhoffen, den sie ja auch irgendwo bitter nötig haben.
Also in der Frage an Grille kam es ja schon ein bisschen raus, also das wäre jetzt so meine größte Sorge, dass du eben mit so einem Quarterback-Room mit zwei solch klangvollen Namen in die Saison gehst und eben nicht einem High-End-Backup-Quarterback, der, wo du froh bist, dass du ihn im Kader hast, sagen wir so ein Gardner Minshew, wo du aber auch sicher sein kannst, okay, da wird jetzt kein Mensch Gardner Minshew fordern, aber sollte sich mein Starter verletzen, habe ich einen guten Backup. Adrian, war das für dich auch so der Gedanke? Kann das ruhig bleiben? Kann das Tomlin moderieren? Wie gesagt, ich traue es ihm zu. Und
Tomlin kann alles moderieren. Ich glaube, das
ja. Und was siehst du sportlich aus deiner Sicht? Wer wäre denn der Quarterback, den du lieber in dieser Offense, in dieser sehr lauflastigen Offense, muss man sagen, natürlich mit Kenny Pickett, war sie sehr lauflastig, da lieber sehen würdest?
Ist ja auch eine neue Offense generell. Mit Arthur Smith kommt ja eine neue Offensive Coordinator rein. Also für mich ist es Fields, den ich lieber sehen will, weil ich stimme dazu. Ich weiß auch nicht, wie viel Russell Wilson noch im Tank hat. Also erstmal sind beide Upgrades. Wenn wir sagen, du hast einen Quarterback-Room, Kenny Pickett, Mason Rudolph und im nächsten Jahr hast du Russell Wilson auch an dem Punkt seiner Karriere und Justin Fields. Das ist erstmal ein nettes Upgrade, vor allem, weil sie es halt wirklich für fast nichts bekommen haben im Endeffekt. Ich glaube, es wird so sein, dass Sean Wilson als Starter in die Saison geht, aber dass wir spätestens irgendwie so ab Woche 8, 9, 10, dass wir dann Fields bekommen, weil ich bei Wilson schon einen klaren Drop-off gesehen habe, auch was seine individuellen Qualitäten angeht. Ich glaube, der wird diese Offense halbwegs funktional umsetzen können, so wie wir es in Denver auch gesehen haben, in Sean Paytons Offense. Aber letztlich wird die Upside mit Fields so viel größer sein. Und dieses Thema Justin Fields in der Offense von Arthur Smith, das haben wir ja letztes diskutieren wir eigentlich seit einem Jahr schon, weil wir dieses Thema Trade, Justin Fields Trade-Szenarien und sowas eigentlich letzten 12 Monate diskutiert haben, eben nach Atlanta damals noch, als Smith da noch der Head Coach war, weil er halt eigentlich von der Idee her ein guter Fit wäre für diese Offense. Und deswegen, meine Idee für Pittsburgh ist so ein bisschen, ich glaube, also wenn du mich fragst, wir reden heute auch schon ein bisschen draftmäßig, wenn du mich fragst, ich glaube, die draften Center in der ersten Runde und bauen wirklich so diese Rushing-Offense noch weiter auf und werden dann so ein Team sein, wo die Vision sein könnte halt, du hast eine Top-10-Defense, du hast eine Top-5-Rushing-Offense vielleicht und dann versuchen wir das Passing-Game irgendwie da drum rum zu basteln. Wir haben George Pickens, wir haben jetzt ein paar Role-Player auf Receiver geholt, wir draften einen wahrscheinlich in Runde 3 oder sowas und so wie es für die Steelers bisher geklappt hat, funktioniert der dann auch recht schnell. Und dann hast du halt irgendwie so wirklich diese Run-Heavy-Offense, zwei Titans. Sie haben zwei gute Titans, glaube ich, dafür. Und das wird unsere Baseline sein. Aber dafür brauchst du halt in meinen Augen Fields.
Arthur nicht Wilson Smith, du hast es angesprochen. Deswegen meinte ich eben lauflastig. Das wäre ja dann auch konsequenterweise das, was wir aus Atlanta und davor aus Tennessee kennen. Absolut. Also das wäre dann diese Arthur Smith-Offense. Wenn du dann aber so einen Playmaker, der ja eben selbst durch die Gefahr auf dem Boden dann sehr schwer einzuschätzen ist für die gegnerische Defense, wenn dieser Faktor noch dazu kommt mit Fields, das wäre natürlich dann zumindest relativ kompliziert zu verteidigen. Und Arthur Smith hat jetzt Cordarrelle Patterson wiedergeholt. Immerhin, schau an. Er bleibt sich
dran. Ja, witzigerweise ja wirklich irgendwie 5 Stunden, nachdem neue Kickoff-Regel durch war. Das ist echt so, okay. Ja,
Grille, magst du schnell die neue Kickoff-Regel erklären? Was ist neu oder was haben sie übernommen aus der XFL?
Ja, das ist ja quasi die Kopie aus der XFL, ganz witzig. Also der Kickoff wird weiterhin an der eigenen 35, glaube ich, gemacht. Und dann ist es aber so, dass dann das eigene Special Teams nicht da an der Linie steht, wo der Ball liegt, sondern die gehen eben vor in die gegnerische Hälfte, reihen sich da an der 40, glaube ich, auf. Und dann 10 Yards oder 5 Yards weiter steht dann die Defense des Special Teams. Und in der 20er, also vor der Endzone, in der 20-Yard-Zone steht dann ein oder man kann auch zwei Passempfänger dann eben reinstellen. Und wenn der dann den Ball annimmt, dann rennen quasi diese zwei Special Teams, die eben 10 oder 5 Yards auseinanderstehen, ineinander rein. Damit sollen halt vor allem irgendwie Verletzungen minimiert werden, weil die dann nicht mehr mit ewigem Anlauf ineinander rennen, sondern halt einfach das alles wegen schneller geht und gleichzeitig halt einfach die Return-Rate erhöht wird, weil was war es letztes Jahr, glaube ich, 21,8% oder so sind noch returned worden. Es ist natürlich extrem wenig und die Special Teams Coordinator, habe ich gelesen, erhoffen sich jetzt auf einen Schlag natürlich 80% Returns. Also da werden wir deutlich mehr sehen, dass da vielleicht sich auch was Witziges einfallen lassen wird, wenn du dann gerade zwei Returner hinstellen kannst. Vielleicht hat dann der eine, keine Ahnung, ob es da dann auch Fakes gibt, keine Ahnung, was du dir dann da einfallen lassen kannst, aber aber ich glaube, da können wir uns irgendwie drauf freuen, dass da einfach ein bisschen mehr passiert, als jetzt dann doch zuletzt. Das waren dann doch oft irgendwie Touchbacks und dann ging es ganz normal weiter.
Aber muss nicht sogar retourniert werden, Adrian, wenn er in dieser Red Zone runterfällt und angenommen wird?
Genau, es gibt kein,
genau. Es gibt kein Fair Catch mehr, ja. Genau. Du musst ihn, und eben dadurch, dass der Touchback ja jetzt eben auch mehr bestraft wird, in Anführungszeichen, also nicht mehr der 25, sondern der 30 rauskommt, ist halt auch die, aus strategischer Sicht willst du als Kicking-Team den eigentlich jetzt keinen Touchback mehr haben, sondern du willst den halt irgendwie so an der, irgendwo innerhalb der 5 runterkommen lassen, den Returner zwingen und dann, wie Grille gesagt hat, dann werden wir ganz neue Strategien sehen. Also wer jetzt, so wie ich, jetzt die XFL nicht so verfolgt, das ist erstmal ein anderes Bild. Also ich habe einen Clip davon auch gepostet auf Twitter. Das erstmal sieht sehr anders aus, sehr ungewohnt aus, als das, was wir als NFL-Kickoffs gewohnt sind. Und da wird es aber eben auch ganz andere Strategien und sowas geben. Und mein Eindruck war auch, dass gerade so Special Teams, Coordinator und sowas, das sehr feiern. Weil natürlich ihre Abteilung jetzt eine ganze Ecke wieder wichtiger wird. Returns generell, Returner, das werden wir, glaube ich, auch im Draft sehen, dass Running Backs die Return-Erfahrung haben, da jetzt ein bisschen mehr priorisiert werden, so am Tag 3. Also ich finde es super, weil der Kickoff einfach so ein totes Play war. Und jetzt hast du halt wirklich ein anderes strategisches Element da wieder drin.
Also wir freuen uns drauf, kann ich mal so abhaken, ne? Wir sind alle begeistert. Ja. Auch mal was Neues, eine Regeländerung in der NFL. Und wir freuen uns drauf. Bei dem Hip-Drop-Tackle, das wurde ja auch abgesegnet, dass das aus dem Spiel heraus war. Ich bin gespannt, wie sie das umsetzen. Was jeder Tackle, der von hinten kommt, ist ja per se eigentlich ein Hip-Drop-Tackle. Und wie das bei einem Laufspiel an der Line of Scrimmage mit vielen, vielen Körpern, die einen ineinander fliegen, wie das gesehen werden soll.
Vor allem nimmst du ja bei einem Tackle auch von hinten, ist ja klar, also egal in welcher Sportart, wenn du tackelst, du nimmst
Physik,
ja irgendwann dein Gewicht.
Das ist Physik.
Eben, du nimmst dein Gewicht mit, um den nach unten zu kriegen. Dann ist ja klar irgendwie, dass du dich schwer machst und so weiter. Also das finde ich schon echt irgendwie sehr fragwürdig.
Aber diese Diskussion werden wir noch haben, wenn die Saison dann läuft. Kommen wir noch zu den Bears, über die wollten wir natürlich auch sprechen. Ist jetzt Konsti der Pick von Caleb Williams absolut safe und haben sie sich, weil es jetzt keinen Backup mehr gibt, der mit den Hufen schart im Hintergrund und vor allen Dingen, den die Fans dann fordern werden, mit Justin Fields, der jetzt nicht mehr im Kader ist. Und man da sozusagen jetzt Caleb Williams den Weg ebnet und ihm auch mal die Zeit gibt, ohne Diskussionen, dann im Hintergrund in seine NFL-Karriere zu starten. Oder siehst du da noch eine Chance, dass ein ganz anderer Quarterback genommen wird an Nummer 1?
Nee, sehe ich ehrlich gesagt nicht. Also von allem, was man so hört, sind die Bears wirklich auch ein bisschen verliebt in Caleb Williams. Das ist meiner Meinung nach auch relativ zu Recht. Ich meine, kein Prospect ist jetzt auf dem, in diesem Draft ist jetzt auf dem, ich nenne es immer diesen Andrew Luck Level, da wo man wirklich sagt, das ist das absolute Top-Talent, da weiß jeder, wenn er rauskommt, der wird sofort erfolgreich sein. Da gibt's auch kaum oder gar keine Zweifel. Davon würde ich jetzt keinen der Top-Quarterbacks in diesem Draft freisprechen. Auch Caleb Williams hat seine Schwächen, das ist ganz klar, an denen er arbeiten muss. Aber an sich ist Caleb Williams schon der Top-Quarterback, der auch schon ja seit einer ganzen Weile als Nummer 1 Quarterback gehypt wird. Er hat in USC vor allem in 2022 wirklich eine großartige Saison gespielt. Die wurde auch mit der Heisman Trophy belohnt. 2023 war dann ein kleiner Rückschritt. Gut, da muss man auch sagen, teilweise haben ihm dann ein bisschen die Waffen gefehlt. An sich würde ich aber sagen, wird ein guter Pick für die Bears. Er braucht natürlich seine Zeit, er braucht einen guten Coach, einen guten Coordinator, die ihm so seine paar Schwächen, zum Beispiel eben, dass er sich zu oft einfach dann dazu verleiten lässt, Hero Bowl zu spielen und alles auf die eigene Kappe nehmen will. Davon muss man ihn noch ein bisschen rausbekommen, aber an sich ist das meiner Meinung nach ein guter Pick für die Bears und sie haben eben, wie du gesagt hast, dahinter auch keinen, also ich denke, kein Mensch wird Tyson Badgett fordern, der letztes Jahr ja dann doch ein paar Spiele gemacht hat.
Ja, der war doch top. Der war sogar in meinem Dynasty-Team, Adrian. Ich habe ihn eingesetzt.
Du und dein Dynasty-Team.
Ja, ich sag's dir. Weißt du, wer da noch drin ist im Dynasty-Team?
Wer?
Justin Fields. Herzlichen Glückwunsch. Oh. Also Adrian, das wird ab Woche 8.
Kommen wir ein paar Quarterbacks rein.
Adrian, siehst du den Keenan Allen Trade zu den Bears? Haben wir ja auch noch kurz angesprochen. In diesem Zusammenhang natürlich auch wichtig. Siehst du so den Playground für den Rookie? Gehen wir mal von Williams aus. siehst du den gesettelt? DJ Moore, Cole Kmet, Keenan Allen, dazu DeAndre Swift haben sie sich noch geholt, ein Running Back, der ein guter Receiver ist. Ist doch wunderbar, oder? Sieht gut aus.
Also auf jeden Fall kurzfristig, würde ich sagen. Ja, ja. Ich glaube, wenn wir jetzt perspektivisch drauf gucken, mal gucken, wie lange Keenan Allen dann wirklich eine Lösung ist, ob du da, also er selber hat dir das ja so ein bisschen schon gesagt, er denkt eigentlich schon, dass er jetzt mehr als nur ein Jahr da sein wird. Da kannst du auf jeden Fall noch nachrüsten. Was sie sich halt vor allem, finde ich, jetzt so zusammengebaut haben, ist ein bisschen Flexibilität mit diesem zweiten Top-10-Pick, den sie haben. Weil die Bears haben ja, also sie haben natürlich Nummer 1, da gehen wir jetzt mal alle von Caleb Williams aus. Und dann haben sie 9, Pick Nummer 9, und dann aber echt gar nicht mehr viel in dem restlichen Draft. Das heißt, jetzt haben sie halt, finde ich, mehr Flexibilität eben auch, um zu sagen, vielleicht wir gehen von 9, 3, 4, 5 Spots runter, holen uns schön noch einen Tag 2-Pick, haben da ein bisschen mehr Munition und können halt so ein bisschen mehr den Draft auch arbeiten. Auf der anderen Seite, wenn jetzt, sagen wir mal, einer dieser Top-3-Receiver noch da ist an 9, fände ich es auch nicht verkehrt, den zu nehmen und zu sagen, wir bauen jetzt wirklich eine richtig starke Gruppe auf und geben unserem Quarterback alle Möglichkeiten, erfolgreich zu sein. Ich finde, da haben sie einfach mehr Flexibilität. Du kannst auf jeden Fall immer noch, also Offensive Line ist, glaube ich, immer noch nicht abgeschlossen. Da haben sie jetzt Center so ein bisschen versucht, mit so mehr Low-Level-Free-Agents da ein bisschen eine Stabilität reinzubringen. Da könntest du auf jeden Fall noch was machen. Ich bin mal gespannt, ob sie bei Braxton Jones als Left Tackle bleiben, ob sie den da langfristig sehen. Auch das wäre noch mal ein Thema. Aber vom Grundsatz her ist es natürlich eine völlig andere Geschichte, als wenn wir gucken, wo Justin Fields reingedraftet wurde. Ja. Und wo jetzt eben der nächste Quarterback reingedraftet wird. Also das ist ja einfach ein anderes Thema. Wir haben ja Fields gedraftet, dann quasi ein Jahr später den Rebuild komplett eingeleitet. Und jetzt ist dieser Rebuild ja wirklich 2 Jahre fortgeschritten. Und das siehst du natürlich am Kader, offensiv wie defensiv.
Genau, und sie haben ja also durchaus massive Fortschritte 2023 schon gemacht. Deswegen genau. War das immer, fand ich immer so emotional ein bisschen schade für Justin Fields. Oder aus Sicht der Panthers natürlich auch doppelt und dreifach ärgerlich, dass sie jetzt diesen First Pick Overall eben nicht mehr haben und den jetzt Chicago hat und dann natürlich fast schon diesen Quarterback der Zukunft nehmen muss. Denn bei Justin Fields haben wir vorher bei Pittsburgh vergessen, da steht ja dann ein neuer Vertrag an. Und je nachdem, wie diese Saison bei den Steelers läuft, die Steelers müssen sich dann entscheiden. Ich glaube, die 5-Jahres-Option
gibt es noch,
da müssen sie sich jetzt relativ bald entscheiden, ob sie die ziehen. Und für den Backup dann 20 plus Millionen zu zahlen, das wird schon happig. Und dann mit diesem, was auch immer, Backup oder eben Starter für die Zukunft, dann zu verlängern, das sind aber so Kopfschmerzen, die man vielleicht ganz gerne hat als Front Office in Pittsburgh. Mal sehen. Kopfschmerzen bei den Commanders. Weiß ich nicht, ob da Kopfschmerzen da sind. Die Commanders picken an Nummer 2. Auch die haben sich von ihrem potenziellen Backup für die 2024er Saison getrennt. Sam Howell ist jetzt bei den Seattle Seahawks. Ein Move, der mir persönlich gut gefällt. Denn es gab so Spiele zum Beispiel in Seattle. Das ist immer ganz gut, wenn man beim neuen Arbeitgeber so vorspielt, wie er das getan hat letztes Jahr. Ich finde, er hat schon teilweise wirklich überzeugend gespielt, hat gezeigt, dass er trotz seiner 60, über 60 Sacks, die er hingenommen hat. Wahrscheinlich war er an der Hälfte der Sacks im Endeffekt selbst schuld, Sam Howell, aber ein tougher Junge. Ich glaube, als Passer durchaus talentiert, ist jetzt Backup in Seattle hinter Geno Smith. Auch die schauen sich das Ganze mal an und können dann nächstes Jahr entscheiden, wie es weitergeht. Die Commanders, Adrian, jetzt an 2. Wer es dann sein wird von den Quarterbacks? A, was ist dein Tipp? Und B, könnte es eine Chance geben, dass sie keinen Quarterback an dieser Stelle nehmen? Hat Dan Quinn irgendeine andere Idee, was meinst du?
Also sie versuchen das ja gerade sehr, sie versuchen uns das ja so ein bisschen anzudrehen gerade. Dieses, also wenn es ein richtig gutes Angebot gäbe, so nach dem Motto, ich kann es mir nicht vorstellen. Und ich finde, der Howell-Trade ist halt auch schon ein sehr, sehr klarer Hinweis. Also du tradest, mein Howell hat auf jeden Fall seine Ups und Downs gehabt, aber wenn sie wirklich erwägen würden, jetzt sagen wir mal, aus diesem Pick rauszutraden, keinen Quarterback zu picken, dann tradest du ja nicht deinen jungen, günstigen Quarterback, der wenigstens so ein bisschen Upside hat, weg und holst dir Marcus Mariota, um mit dem in die Saison zu gehen. Deswegen, das glaube ich nicht, diese Sache. Sie hätten bestimmt gerne irgendein absurdes Angebot, um wenigstens die Option irgendwie zu haben. Aber ich glaube nicht, dass sie rausgehen aus dem Pick. Ich glaube, sie werden einen Quarterback nehmen. Ja, Favorit, also ich finde, Jaden Daniels und Drake May ergeben beide auf ihre Art Sinn. Jaden Daniels für mich, also Jaden Daniels ist der beste Runner in dieser Quarterback-Klasse. Und sie haben ja mit Cliff Kingsbury als Offensive Coordinator jemanden geholt, der jetzt eigentlich auch meistens Quarterbacks haben wollte, die dieses Element mitbringen, diese Mobilität mitbringen. Das heißt, das könnte schon Sinn ergeben. Aber May ist ja auch ein mobiler Quarterback. Nicht auf dem Level wie Daniels, aber der kann schon auch laufen. Und May hat in einer vergleichbaren Offense gespielt, eine Air Raid Style Offense, wie das, was Kingsbury wahrscheinlich mitbringt nach Washington. Mein Bauchgefühl mittlerweile ist eher Drake May, weil ich auch einfach glaube, er ist das bessere Prospect. Ich bin gespannt, ob es die NFL auch so sieht, also beziehungsweise ob es die Commanders so sehen. Das reicht ja in dem Fall dann schon. Ich denke, es wird May sein. Und dann haben sie ja, sie haben ja schon versucht, so ein bisschen ähnlich wie Chicago eben, würde ich sagen, so die Umstände da zu bauen, damit du wenigstens eine Baseline hast. Also, dass sie eben diese zwei Interior Offensive Linemen als Starter holen, Tyler Biadasz, den Center, und Nick Allegretti, den Guard von den Chiefs, dass du da halt so eine Baseline reinbringst. Diese beiden, dass sie Zach Ertz und Austin Eckler holen, ist jetzt schon so ein bisschen 2018-Vibe, 2019-Vibe.
Aber
du weißt halt, was du kriegst. Du kriegst halt zwei Veteran-Passcatcher, die halt verlässlich sind. Das ist jetzt nicht viel Upside in diesen Dingern drin, aber das sind halt Verpflichtungen, die du eben machst, wenn du einem Quarterback in seiner ersten Saison einen gewissen Floor geben willst. Also ich glaube, es wird Drake May, und ich glaube auf jeden Fall, es wird ein Quarterback und kein Trade oder irgendwas Verrücktes.
Okay. Gut, über Drake May reden wir später noch, da haben wir nämlich noch eine ganz spezielle Rubrik. Konstantin freut sich schon. Das ist so ein schönes Wortspiel auch, aber ihr werdet schon sehen. Gut, also die Commanders, gehen wir davon aus, sie nehmen den Quarterback. Kommen wir dann zu den Patriots, was die logische Draft-Reihenfolge betrifft. Und damit sind wir nämlich bei Konsti. So, jetzt gibt's zwei Optionen. Rookie-Quarterback an 3, würde, glaube ich, keinen überraschen. 1-2-3, Punch mit den Quarterbacks. Alle 3 sind Quarterback-needy. So, und die Patriots definitiv, weil die haben ja auch Mac Jones abgegeben, den sie vor ein paar Jahren in der ersten Runde gedraftet haben, hat nicht so funktioniert. Allerdings hat es vielleicht auch deshalb nicht so ganz funktioniert, weil das Arsenal, mit dem Mac Jones arbeiten konnte, beziehungsweise auch sein Offensive Coordinator damals, nicht so sehr geholfen haben, um erfolgreich zu sein als Quarterback. Jetzt haben wir die Situation, die Patriots picken an 3. Ich glaube, das Selbstverständnis dieser Franchise ist jetzt nicht, in den nächsten Jahren immer mal wieder in den Top 5 zu picken, um dann im nächsten Jahr oder im übernächsten vielleicht die Chance auf den Quarterback zu haben. Müssen sie jetzt an 3 einnehmen? Sie brauchen einen? Oder sagt GM Elliot Wolf, der ja auch in Green Bay war, als Aaron Rodgers genommen wurde, der aber auch in Cleveland war, als Baker Mayfield in ein schlechtes Team gedraftet wurde, naja, bauen wir erstmal dieses Roster zusammen, traden den Pick weg, holen uns ein paar Picks, Draftkapital, und nächstes Jahr schauen wir weiter. Was sagst du, Konsti?
Also ich glaube, es ist unbestritten, dass das Patriots-Roster Löcher auf ganz, ganz vielen Positionen hat. Ich glaube, wir sprechen nachher auch noch über die Vikings, die sich jetzt mit dem Trade, wo sie sich den zweiten First-Rounder geholt haben, die sind in der Lage, auch ein Angebot zu machen an die Patriots vor allem. Ich denke, das ist der erste Spot, wo sie anfragen werden, danach vermutlich bei den Cardinals. Die können ein Angebot machen mit 2 First-Roundern in jetzt 24 vielleicht noch, müssen sie einen dritten reinlegen nächstes Jahr. Weiß ich nicht, weil auch die brauchen ja durchaus einen Quarterback. Das kann den Patriots helfen, das Roster aufzubauen. Ich persönlich hoffe es nicht, weil mit Bailey Zappi und Jacoby Brissett in die Saison zu gehen, das würde einfach so ein bisschen auch den Fan-Enthusiasmus schon im Vornherein killen. Ganz klar ist natürlich, dass du in einer Division spielst, die eh schon 3 unfassbar, unfassbar starke Quarterbacks hat. Das heißt, natürlich kannst du auch den Weg gehen, zu sagen, gut, die Saison können wir eh schon abschreiben, dafür ist unser Roster einfach zu schlecht. Und wir holen uns lieber mehrere Playmaker und füllen mal so ein bisschen die Löcher aus, die sich jetzt über die letzten Jahre da angestaut haben. Du hast einfach keinen Brady mehr, der auch aus einem undrafted Free Agent plötzlich einen halbwegs tauglichen Wide Receiver machen kann. Das hast du nicht mehr. Gleichzeitig bin ich der Meinung, jetzt pickst du einmal an 3. Ich glaube, das letzte Mal, dass die Patriots so weit oder nur halbwegs so weit vorne gedraftet haben, war, als sie Drew Bledsoe genommen haben. Das war
ja, in den 90er. Vor 31 Jahre ist das.
Genau. Ja. Jetzt hast du endlich mal wieder die Chance, eins der absoluten Top-Prospects zu nehmen. Da ist dann die Frage, willst du diese Chance nicht einfach mal nutzen und dir einen der guten Quarterbacks zu holen? Ich bin auch gespannt, weil natürlich viel davon abhängen wird, was machen die Commanders mit dem Pick davor. Ich glaube, das ist auch kein Geheimnis. Das werde ich später auch nochmal deutlicher sagen. Ich bin großer Fan von Drake May. Ich hoffe sehr, dass der noch da sein wird. Ich hoffe sehr, dass die Commanders mit Jaden Daniels gehen. Was noch jetzt in der letzten Zeit, jetzt vor allem in den letzten ein, zwei Wochen immer mehr aufkam, ist, dass dann doch noch J.J. McCarthy eine Rolle spielen wird, der eigentlich bis jetzt eben vor zwei, drei Wochen eigentlich ganz klar als Quarterback Nummer 4 in diesem Draft dastand. Der wird jetzt plötzlich teilweise sogar schon an Nummer 2 in den Mock-Drafts geführt. Das glaube ich nicht. Für mich ist der einfach, droht der nächste Mac Jones zu werden. Von daher, ich hoffe, dass es Drake May wird, einfach auch, um diesen Spot einmal zu nutzen. Aber bei den Patriots, man weiß es nie, was die planen. Ich glaube auch, dass der neue Head Coach Mayo ist ja dann doch auch einer von Belichick's Guys. Vielleicht sieht der das ähnliche Belichick und tradet wie halt immer bei den Patriots dann doch zurück.
Ja, vor allen Dingen ist es jetzt eine neue Situation seit gefühlt 100 Jahren. Belichick ist eben nicht mehr im War Room und es entscheiden jetzt andere Leute, was dann gemacht wird. Adrian, siehst du eine Chance oder was ist wahrscheinlicher für dich? Nehmen sie da den Quarterback eben vor dem Hintergrund, also dass sie davon ausgehen, ja, nicht mehr so schnell so hoch zu picken?
Ja, eine Chance, dass sie irgendwie rausgehen, sehe ich da auf jeden Fall mehr als jetzt bei Washington. Aber wenn ich jetzt heute eine Prognose abgebe, ist es für mich schon recht klar, erstmal noch Quarterback. Sie haben ja auch versucht, so in der Free Agency, auch hier wieder ähnliches Thema, versucht da das Nest so ein bisschen zu bauen für einen Rookie-Quarterback. Wir wissen ja, dass sie ganz bis zum Schluss bei Calvin Ridley mitgeboten haben. Und nach dem, was Robert Kraft diese Woche gesagt hat, ist es nicht am Geld gescheitert, sondern weil die Freundin oder Frau von Calvin Ridley offenbar nicht in Norden wollte, sondern im Süden bleiben wollte. Das war wohl letztlich der Tiebreaker irgendwie. Gut, ja, also auch ein Thema. Familie und sowas ist natürlich auch ein Thema. Also sie haben das versucht. Sie haben dann jetzt KJ Osborne geholt als so alternative Outside-Receiver-Option. Da werden sie noch was machen müssen im Draft, ganz klar. Aber sonst war ja so die Taktik, wir halten Kendrick Bourne, wir verlängern mit Mike Onwenu, wir halten Hunter Henry, wir holen Jacoby Brissett als Bridge-Lösung. Also die ganze Strategie ist schon die Richtung für mich. Hier soll ein Rookie-Quarterback reinkommen. Wer es dann wird, ja, finde ich super spannend. Ich finde es bei Washington schon schwer zu tippen. Bei den Patriots ist es dann natürlich noch mal mehr abhängig davon. Klar, weil wenn Drake May weg ist, dann ist halt Drake May weg. Mein Bauchgefühl mittlerweile ist, dass die Patriots Jaden Daniels nehmen, den ich skeptischer sehe als der Konsens, aber der als Runner eben ein Impact-Spieler sein wird, der vielleicht auch schneller spielen kann als jetzt J.J. McCarthy zum Beispiel in dem Vergleich. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Coaching-Staff, dass die Patriots diese Art Quarterback mögen, so diesen mobileren Runner-Quarterback-Typ, der vielleicht die Offense auch dadurch nochmal eine Dimension geben kann, gerade wenn wir sagen, Receiver-Talent ist jetzt eher überschaubar.
Was für mich halt auch noch ganz klar dagegen spricht, jetzt mit Brissett in die nächste Saison zu gehen, ist, selbst wenn du nochmal quasi ein Jahr wirklich auch schlecht bist und nicht viele Siege einfährst, im kommenden Jahr die Quarterback-Klasse, gut, ein Jahr davor ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, aber da ist kein Quarterback auch nur ansatzweise mit dem Hype, aber auch dem man auch nur zutraut, auf dem Level zu spielen, was jetzt hier in diesem Draft wirklich 3, 4 Guys mindestens sind. Von daher würde ich schon auch sagen, bitte, bitte an die Patriots, meine persönliche Fan, bitte, nehmt einen Quarterback, nehmt das, was jeder erwartet und versucht nicht zu besonders zu sein, wie es man in den letzten Jahren ja dann auch oft versucht hat und dann auch oft gescheitert ist.
Gut, die Consti Wishlist ist vermerkt. Wir werden es weiterleiten an Robert Kraft. Kommen wir zu den Chargers. Springen wir ein bisschen im Draft nach vorne oder nach hinten vielmehr. Die Chargers haben beide Receiver-Stars, Superstars. Bei Mike Williams würde ich jetzt nicht unterschreiben. Mike Williams hat den Kreuzbandriss, fängt jetzt eben an bei den New York Jets. Aus Cap-Gründen vermutlich beide dann letztlich weggegeben worden. Keenan Allen vor allen Dingen auch, der zumindest einem Rookie-Quarterback ein Jahr lang helfen soll in Chicago. So, Grille, jetzt die Frage. Joey Bosa und Khalil Mack haben ihren Vertrag umstrukturiert, die sind dieser Cap-Hölle nicht zum Opfer gefallen. Hätten sie das abgelehnt, wären sie wahrscheinlich auch Kandidaten für den Abgang gewesen. Wie soll denn das jetzt in L.A. weitergehen? Also es gibt viele Lücken im Kader, sie haben aber einen relativ hohen Draft-Pick. Müssen sie jetzt da schon einen der Top-Receiver nehmen? Also Harrison Jr., Malik Nabers, Rome Odunze, das sind natürlich die drei, die da
von deinen kommen. Washington Huskies, ne?
Ja, natürlich war Odunze bei den Washington Huskies. Aber die Washington Huskies können ja hauptsächlich Cornerbacks und Safeties. aber Odunze wäre wahrscheinlich kein schlechter Pick an dieser Stelle. Je nachdem, ob man Nabers oder Harrison noch vor ihm hat. Müssen sie da jetzt einen nehmen? Vor allem, wenn man bedenkt, dass Quentin Johnston, der First-Round-Receiver aus dem letzten Jahr, wirklich keine gute Rookie-Saison hatte, Grille.
Ja, absolut. Also dann haben sie ja noch Joshua Palmer. Also da brauchen sie auf jeden Fall irgendwie neue Munition auf der Seite, vor allem Justin Herbert. Der hat ja dann eigentlich in den letzten Chargers-Jahren, das haben wir ja schon oft besprochen, die waren ja eigentlich immer gehandelt als ja absolutes Playoff-Team und so weiter. Und die Offense hat es ständig geliefert und die Defense dann irgendwie einreißen lassen. Und dann lässt er, klar, diese vier Leute, die du schon erwähnt hast, die haben irgendwie fast 50%, hätten sie unter ihren alten Verträgen jetzt des Caps gefressen. Also da musste was passieren, dass du natürlich dann aber Mike Williams und Keenan Allen gehen lässt. Und auf der anderen Seite, klar, Khalil Mack hatte halt irgendwie eine absolute Bombensaison. Der musste dann irgendwie wahrscheinlich gehalten werden und hat dann halt auch verzichtet. Bei Bosa hätte ich dann vom Gefühl her eher gesagt, er hat dann doch nicht mehr das so produziert, was er irgendwie versprochen hat vor ein paar Jahren. Da hätte ich mich dann aus persönlicher Sicht lieber da getrennt und einen von den beiden Receivern mal gehalten, um da einfach mit Herbert ihm eine seiner bekannten Waffen halt weiterhin zu halten. Das ist natürlich jetzt spannend, aber wie du schon angedeutet hast, also die müssen das adressieren und sie haben im ganzen Draft, also das sind sie jetzt halt nicht wie die also wie viele andere Teams, die einfach wenig Picks haben. Die Chargers haben, glaube ich, im 2024er Draft jetzt dann 9 Picks insgesamt. Also da muss irgendwie mit 2-3 Stellen irgendwie die Offense im Sinne von Receiver und so weiter adressiert werden, finde ich.
Die Frage, Adrian, ist ja die, ob man an 5 bleiben muss oder ob man sagt, man geht nach hinten, falls gewünscht, falls die Vikings sich nicht einigen können mit den Cardinals und falls die Patriots nicht nach hinten traden wollen. Sehr interessanter Trade, den ich gelesen habe. Die Vikings schicken ihren Pick Nummer 11 und 23 zu den Chargers für die Nummer 5. Die Chargers können dann an 11 einen von den drei Receivern, die wir gerade erwähnt haben, vielleicht nehmen. Vielleicht sind nicht alle drei schon weg. Und dann noch besser, schicken dann, also aus Sicht der Vikings, ihren Nummer 5 Pick und ihren 2025er First Round Pick zu den Patriots und die Patriots fallen dann nur nämlich auf Nummer 5 zurück. Und ja, die Vikings holen sich da den Quarterback quasi, der noch übrig bleibt, wenn die ersten beiden schon weg sind. Ist schon spannend, crazy, ja. Oder? Machen wir.
Ja, ich hab noch einen anderen 3-Team-Trade jetzt die letzten Tage häufiger mal gesehen.
Ja, bitte.
Und der war zwischen, auch mit den Chargers und den Vikings, aber mit den Cardinals noch.
Ah.
Nämlich, dass die Chargers die Vikings an 4 gehen, Cardinals quasi runter auf 11 und dann Cardinals wieder hoch auf 5, weil die Chargers, also ich habe schon den Eindruck, dass die Chargers so eines der Teams sind, das klar runter will. So, also so gerüchtelagemäßig, finde ich, wird das relativ klar, kommt es relativ klar durch. Und das Problem für die Chargers in dem Fall könnte natürlich sein, dass wenn der Pick 4 schon der vierte Quarterback ist, dann will wahrscheinlich niemand hochkommen. Also ich glaube nicht, dass es dann die Angebote unbedingt in dem Ausmaß gibt für 5. Und so könnte es halt für alle so ein bisschen funktionieren. Die Vikings kommen an 4, kriegen einen Quarterback. Die Cardinals gehen letztlich an 5, kriegen, jetzt vermuten wir mal Marvin Harrison, auf jeden Fall den Receiver halt, den sie haben wollen. Und die Chargers kriegen halt Munition, die der Kader auch dringend braucht, Draftkapital. Und sind an 11 natürlich in dem Spot auch um, ja, wen sie halt haben wollen. Zudem, ich weiß nicht, habt ihr das Jim Harbaugh-Zitat von, ich glaube, gestern war es gesehen, da gab es gegen so einen Clip rum auf Twitter oder generell auf Social Media, wo er über die Bedeutung der Offensive Line 1,5 Minuten lang philosophiert. Da kriegt man schon so den Vibe, dass ich hier einen Right Tackle keineswegs ausschließen würde, gerade wenn sie zurückgehen können.
Yeah.
Dass sie dann irgendwie an 11 gehen, da einen dieser Run-Blocking Right Tackles nehmen, von denen es ja einige gute gibt, auch oben in dem Draft, und halt das mehr so angehen und dann Receiver vielleicht eher später. Gerade falls sie, sagen wir, sie kriegen einen zweiten First-Rounder in Summe dann hier mit raus, dann kriegst du halt aus dieser zweiten Receiver-Gruppe dann an 23 oder 27 kriegst du immer noch einen guten Receiver, dass sie es vielleicht so eher angehen. Generell, ich glaube, ja, Offense wird der Fokus erstmal sein. Aber mich würde es nicht wundern, A, wenn die Chargers vielleicht am Ende des Teams sind, das den, wie auch immer, den Nummer 11 Pick hat, plus vielleicht einen zweiten First Rounder dieses Jahr und dann erst Offensive Line und dann Receiver später gehen.
Apropos Trade-Szenarien, das Beste, was ich bis jetzt gelesen habe, ist, die Vikings gehen von 11 auf 4. Nein, Entschuldigung, die Vikings gehen an 4, traden mit den Cardinals. Und zwar traden die ihren Pick Nummer 23, die Vikings, den sie ja von den Houston Texans bekommen haben, geben den Cardinals Justin Jefferson dazu, bleiben somit an 11, holen sich also an 4 den Quarterback und holen sich an 11 dann einen der drei verbliebenen Receiver. Haben sozusagen einen günstigen Ersatz für Jefferson, mit dem sie nicht verlängern, sich Geld sparen. Die Cardinals haben den Cap Space. Und die Vikings hätten dann ihren Pick Nummer 23 dieses Jahr aus diesem Grund nämlich sich von den Houston Texans geschnappt. Adrian, das ist doch ein Sensationsdeal, oder nicht?
Diese Szenarien mit, so mit Justin Jefferson Trade, die sehe ich vor allem in so Teilen von Cardinals Fantasie-Twitter, würde ich es mal nennen.
Da bin ich eigentlich gar nicht, aber.
Ja, anscheinend schon. Nee, ja. Aber ich glaube, das ist jedes Szenario, in dem die Vikings irgendeinen ihrer Offense-Säulen abgeben, ist nicht realistisch, weil sie haben das ja alles auch irgendwie aufgebaut, um halt direkt den Quarterback da reinpacken zu können.
Ja.
Und deswegen, ich habe auch Szenarien gesehen schon mit, sie gehen irgendwie hoch und geben Jordan Addison dann ab irgendwie oder solche Geschichten. Ich glaube, sie haben sich halt genau diese beiden First-Rounder geholt, um das halt nicht machen zu müssen.
Ja. Wahrscheinlich schon. Aber es lasse ich halt so gut. Gehen wir an Nummer 6 zu den New York Giants. Die haben, glaube ich, mit Brian Burns tatsächlich den Stil der bisherigen Offseason gemacht. Also der Free Agent war ja kein Free Agent, es war ja ein Trade mit den Carolina Panthers. Ein sehr günstiger Trade, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass die Panthers letztes Jahr ein Angebot der Rams wohl abgelehnt haben sollen. Das wurde so oft bestätigt, das gehen wir jetzt mal davon aus, dass es so war. Und der Teil dieses Deals waren eben zwei First-Round-Picks. Von den Rams haben sie abgelehnt. Jetzt geht Burns für deutlich weniger zu den New York Giants, paart sich jetzt mit Thibodeau und Dexter Lawrence in dieser D-Line. Und die Giants stehen jetzt vor der Frage, Konsti, was machen wir an 6? Gehen wir mit Daniel Jones, der unfassbar viel Geld verdient und einen sehr, sehr hohen Cap-Space einnimmt für 2024, in die Zukunft, zumindest in die neue Saison? Oder holen wir jetzt an 6 einen Quarterback und fressen halt diesen Capspace, den Daniel Jones kostet, auf der Bank? Was würdest du denn machen?
Ich bin überhaupt kein Fan von Daniel Jones. Also
ja,
der Vertrag
wie so viele,
War von vornherein zum Scheitern verurteilt. Und Daniel Jones, ich würde es mir wünschen für Giants-Fans, dass die Ära schneller wie möglich endet. Die Frage ist halt ganz einfach, wer ist noch da? Wenn McCarthy an 4 geht oder an 5, dann haben die Giants keine Wahl und müssen mit Jones in die nächste Saison gehen. Ganz einfach, weil ich nicht glaube, dass wir, also da wären dann noch die Quarterbacks Michael Penix Jr. Oder Bo Nix, aber ich bin der festen Meinung, dass keiner von denen A in der ersten Runde gehen sollte und B an 6 gehen sollte. Also das glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass 5 Quarterbacks in der Top 10 gehen. Fände ich zu viel. Deswegen, die Giants müssen hoffen, dass J.J. McCarthy noch da ist. Dann werden sie noch sehr, sehr sicher nehmen. Davon gehe ich aus. Ob er noch da ist, ist die andere Frage da. Von dem, was man jetzt in den letzten Wochen hört, wie McCarthy eben hochgehypt wird, bin ich da eher zweifelhaft, dass er wirklich an 6 noch da ist.
Adrian, was glaubst du? Also ich persönlich glaube schon, dass die Giants, um einfach diesen, das ist ja auch immer psychologisch, man will sich ja nicht so einen massiven Fehler im Front Office eingestehen, so einen Vertrag an Daniel Jones gegeben zu haben, der sich dann unglücklicherweise verletzt, bis zur Verletzung natürlich nicht gut gespielt hat. Wen siehst du an 6 für die Giants? Wollen sie dann nach hinten traden, wenn die Quarterbacks weg sind? Haben sie sowieso nicht den Plan, einen Quarterback zu nehmen? Leider ist an 6 kein geeigneter Slot-Receiver für die Giants zu haben. Adrian?
Ja, also ich glaube, die Giants sind dann eines der Teams, das dafür sorgen wird, dass die Vikings letztlich an 4 hochgehen werden oder sogar an 3. Weil die Giants eine reelle Gefahr darstellen, einfach für die Vikings selber einen Quarterback zu nehmen. Und die Giants natürlich eine attraktive Option wären, jetzt sagen wir mal, Quarterbacks gehen 1, 2, 3 und es geht wirklich um den Nummer 4-Pick. Die Giants wären natürlich eine attraktive Trade-Option für Arizona, um zu sagen, ey, wir gehen halt nur 2 zurück. Mhm. Kriegen wahrscheinlich ordentlich was, einfach weil dieser Pick sehr begehrt ist und der Preis hochgetrieben wird. Und wir kriegen immer noch einen der beiden Top-Receiver. Also wir haben immer noch fast die Auswahl, gerade wenn die sagen, wir haben irgendwie 2 Receiver, die wir beide mögen und so weiter, dann hast du da, wäre das halt an sich erstmal ein attraktiverer Trade-Partner als Minnesota. Deswegen glaube ich halt für die Vikings, die ja ihre ganze Strategie darauf ausgerichtet haben, einen Quarterback diesen Draft zu bekommen. Deswegen wird dieser Nummer 4-Pick wird es, glaube ich, der Pick sein, wo sie halt letztlich hochgehen. Und was die Giants angeht, ich glaube, dass schon auch ein bisschen Druck da ist. Also, dass nach dem, was jetzt also wir alle haben ja gesagt, nach der vorletzten Saison, quasi nach der 22er Saison, ja gut, die haben schon overperformed. Also, dass die in die Playoffs kommen, ein Playoff-Spiel gewinnen, das war schon krass, das war schon overperformed. Aber der Drop-off letztes Jahr war dann doch krass und deutlich. Und man hat viel auch mitgekriegt, so hinter den Kulissen, dass da nicht alles so doll läuft. Deswegen ist da, glaube ich, schon auch Druck drauf. Und deswegen ist meine Vermutung im Endeffekt, dass die den bestmöglichen Playmaker nehmen. Und den Playmaker, der halt da sein wird. Ich vermute, das wird Malik Nabers sein für sie. Ich finde, der passt auch rein. Der passt, glaube ich, in das, was sie offensiv machen wollen. Der passt zu einem Quarterback wie Daniel Jones, der halt auch Production nach dem Catch braucht und Receiver, die selber Plays machen, noch mehr braucht. Der gibt so ein bisschen Dynamik rein, die dieser Offense fehlt. Deswegen meine Prognose im Moment, und da bin ich jetzt bisher auch eigentlich selten von weggegangen, ist Nabers für die Giants an 6.
Du hast halt bei Jones auch vor allem das Problem, du hast ihn halt einfach noch. Du hast ihn letztes Jahr, das ist nun mal erst ein Jahr her, teuer bezahlt. Selbst wenn du ihn dann schnell loswerden würdest, dann bist du irgendwie in einem Thema drin wie die Broncos, die dann einfach noch viel weiterhin für ihn zahlen müssten, selbst wenn du ihn nicht mehr einsetzen willst. Also deswegen stecken sie so drin, auch die Maurer-Familie deutet es ja immer mal an, ja, wenn es irgendwie Optionen gibt und so, dann sind wir ja nicht dagegen, dass vielleicht ein Quarterback gedraftet wird, aber sie haben gleichzeitig dann auch immer gesagt, ja, Jones ist weiterhin da und irgendwie unsere Nummer 1, also für mich klingt es auch eher, wie Adrian sagt, danach vielleicht, dass er da einfach, wenn es irgendwie nicht ein wahnsinniges Szenario anderweitig gibt oder du eben einen der Top-Quarterbacks vielleicht noch bekommst, dass sie dann doch sowas wie Nabers oder was nehmen. Sehe ich auch eher oder habe ich eben auch öfter gelesen jetzt zuletzt. Einfach weil Jones einfach diesen Vertrag bekommen hat. Warum auch immer. Das bleibt dann für immer das Geheimnis der Giants.
Vermutlich noch keinen Quarterback brauchen die Tennessee Titans, die ja auch einen Top-10-Pick haben. Wir gehen mal alle davon aus, dass sie mit Will Levis in die 2024er Saison als Starter gehen und dann vielleicht nach der Saison entscheiden können, wie es mit ihm weitergeht. Sie haben ihm ja durchaus Arsenal jetzt an die Hand gegeben mit Calvin Ridley, der sehr wahrscheinlich, natürlich immer Angebot und Nachfrage, wie Adrian schon gesagt hat, wenn die Patriots dann noch im Spiel waren, weiß man nicht, aber schon sehr viel Geld für einen 30-jährigen Receiver bekommen hat, der 2 Jahre kein NFL-Football gespielt hat und letztes Jahr schon Flashes hatte, aber auch was den Route Tree betrifft, schon relativ eingeschränkt, sag ich mal, in Jacksonville eingesetzt worden ist. Vielleicht kann er mehr, und das wurde ja jetzt auch angedeutet in den letzten Tagen. Wenn du Calvin Ridley mit Treylon Burks, wenn der vielleicht so einen großen Big Slot Receiver spielen kann, dazu noch Hopkins als zweiter Outside Receiver, geben sie Will Levis sicherlich eine Chance, um zu zeigen, ob er es drauf hat oder eben nicht. Grille, was sagst du zu der bisherigen Free Agency der Tennessee Titans? Calvin Ridley geholt, Legarius Sneed, großes Upgrade auf Cornerback, haben aber sowieso eine ganz gute Secondary jetzt, glaube ich, auf dem Papier.
Ja, das war.
Sind es so die Gewinner bis jetzt? Ein Center haben sie noch geholt. Tony Pollard haben sie noch geholt.
Tony Pollard ist noch da. Center haben sie noch Lloyd Cushenberry geholt. Also noch Awuzie als Cornerback hast du ja schon genannt. Genau, Linebacker Kenneth Murray. Also ich finde, die waren echt ziemlich aktiv mit General Manager Rand Carthen und dann natürlich neuer Head Coach mit Brian Callahan. Also da passiert schon einiges. Dann mit Hopkins und Levis habe ich ja vor 2 Wochen schon angedeutet, das hat sich in 2, 3 Spielen schon bewährt. Jetzt hat er eben mit Ridley noch jemanden da dazu bekommen. Also ich finde, die Titans können echt gut funktionieren. Pollard natürlich dann auch. Da hast du dann einfach die Gefahr weg erstmal, dass halt Derrick Henry, der hat letztes Jahr immer noch funktioniert, aber der geht dann doch irgendwie so langsam auf seine Altersgrenze zu. Das ist natürlich dann spannend, wie es dann bei ihm weitergeht. Aber trotzdem war irgendwie aus Titans Sicht klar, okay, das kann auch nicht mehr ewig weitergehen. Jetzt haben sie sich dafür eben entschieden und dafür Pollard ja eigentlich einen ganz guten Ersatz auf dem Papier erstmal bekommen. Das ist alles extrem teuer irgendwie natürlich auch, gerade Ridley, das waren wir ja extrem alle überrascht davon, aber wenn das irgendwie funktioniert und Will Levis da eben reinwächst, noch mehr in die Rolle, und dafür hat er dann gute Waffen, und die Defense war eh schon unter Mike Vrabel schon immer gegen den Lauf ganz gut und so, das war halt immer Passing Game, da wurden sie ja quasi zerstört, und da haben sie jetzt echt mit Sneed das Top adressiert und dazu ja eben noch wo sie auch noch dazu bekommen. Also das kann wirklich, finde ich, auf dem Papier sieht das alles gut aus. Wenn diese Stellschrauben greifen, dann sind die Titans vielleicht echt einer der Gewinner, die das teuer bezahlen, aber echt vielleicht gut in die Saison kommen, finde ich.
Es gibt ja in der Division immer jedes Jahr ein Team, das dann overperformt und überrascht. Letztes Jahr waren es die Texans, vor 2 Jahren, glaube ich, waren es die Colts. Vielleicht werden es ja dieses Jahr die Titans. Bleiben wir im Süden, schauen wir nach Atlanta, Adrian. Kirk Cousins ist jetzt der Quarterback der Wahl gewesen. Atlanta hat seit 2021 7 Picks in den Top 75 in die Offense investiert. Jeder weiß, Kyle Pitts, Drake London, Bijan Robinson waren so die bekanntesten Namen. Desmond Ridder war ein Quarterback, der nicht in der ersten Runde genommen wurde. Das Thema hat sich jetzt quasi erledigt. Matthew Bergeron, Jalen Mayfield waren auch Picks, die relativ hoch gingen. Für eine Offense, die aber nie das auf die Straße gebracht hat, was man sich davon versprechen kann. Ist jetzt mit Cousins alles gelöst? Und wie tief geht denn jetzt der Playoff-Run 2024? In so einer schlechten Division, wohlgemerkt wahrscheinlich, ja?
Ja, also so ein bisschen dieses Meme, dieses für die anderen funktioniert es nie, weil die halt doof sind, aber es könnte für uns funktionieren. Ja. Das ist ja so ein bisschen das, weil ich meine, die Vikings haben es ja jetzt wirklich lange versucht, mit Kirk Cousins diesen Playoff-Run hinzulegen. Und trotzdem verstehe ich total, wie die Falcons an den Punkt gekommen sind, weil sie haben halt diese Offense gebaut, die Teile sind da, die Line ist gut, die Waffen sind da, also wirklich eigentlich alles da, aber ihnen hat halt immer der Quarterback gefehlt, der es halt zusammenführt. Und jetzt ist Cousins kein Top-5-Quarterback, aber er ist halt so ein Borderline Top-10, Top-12, irgendwo in der Range. Und das ist im Zweifelsfall vielleicht nicht genug. Auf der anderen Seite würde ich halt auch sagen, so wie die NFC im Moment aussieht, wo ja wirklich die ja sehr, sehr offen ist, jetzt die Niners an der Spitze, aber dahinter ist, finde ich, sehr viel offen, verstehe ich das total. Die Falcons sind damit für mich direkt der klare Favorit in der Division. Cousins ist der klare beste Quarterback in der Division. Und jetzt haben sie halt den Spielraum, wenn wir auf den Draft gucken, zu sagen, sie haben einen Top-10-Pick, den können sie jetzt in den besten Edge-Rusher stecken. Ich denke auch, dass sie das machen werden. Das ist die andere klare Baustelle. Und dann kannst du den restlichen Draft wirklich dafür nutzen, diese All-In-Ausrichtung jetzt für die nächsten 2-3 Jahre voranzuschieben. Also ob du dann noch einen Receiver vielleicht holst. Sie haben Darnell Mooney und Rondell Moore in dieser Free Agency geholt. Das heißt, sie haben da Roleplayer geholt. Wenn da an Tag 2, wenn du einen Receiver total magst, kannst du das trotzdem immer noch machen. Oder du holst halt noch einen Edge-Rusher oder du holst noch einen Corner an Tag. Also da ist viel Flexibilität jetzt auch da. Und die Defense war ja letztes Jahr auch schon verbessert. Also wenn da jetzt ein Edge, wenn die den Edge-Pick, den Top-10-Edge-Pick machen und der sitzt, wenn das ein Treffer ist, dann wird das auch eine gute Defense, glaube ich, sein. Also die Falcons für mich sind relativ klar ein Team, das auf Playoff-Kurs ist und das auch ein Playoff-Team sein wird. Wie tief dann der Run geht, ja gut, mal gucken, haben wir halt mit Cousins noch nie gesehen, letztlich, muss man dann fairerweise sagen. Aber ich glaube, in der NFC, so wie sie im Moment aussieht, ist auch einfach einiges möglich.
Ja, wenn man betrachtet, wer da Quarterback spielt in dieser NFC und in diesen Playoff-Teams in der NFC, ne, Baker, Mayfield, Jared Goff, Brock Purdy, ne, also das wären jetzt so Quarterbacks, mit denen sich Cousins dann messen muss. Er hätte in Minnesota auch schon haben können, aber da hat es halt dann doch irgendwie nie funktioniert. Letztes Jahr hat er super gespielt bis zur Verletzung. Mal schauen, wie es in Atlanta weitergeht. Neuer Coach auch, Raheem Morris. Mal sehen, wo das hinführt. Schauen wir wieder in die AFC, Konsti. Schauen wir in die AFC East. Die New York Jets, die gehen jetzt mal so richtig all in. Also wenn das bei den Falcons klappt, dann wäre das mal so ein Beispiel, wenn du über 2 Jahre viel Geld in der Free Agency ausgibst und dann Erfolg hast. War ja in Jacksonville vor ein paar Jahren auch schon so. Das kann schon funktionieren. Die Jets machen, glaube ich, das, was sie machen müssen, weil sie jetzt mit Aaron Rodgers ins 2. Jahr gehen. Entweder jetzt oder nie. Also ich kann mich nicht erinnern, dass es bei einem Team schon so zugetroffen hat wie jetzt 2024 für die New York Jets. Und die Jets sagen das ja jedes Jahr natürlich. Die Fans wissen, was ich meine. Aber wie optimistisch bist du denn als Patriots-Fan, dass es bei den Jets dieses Jahr funktioniert?
Ich glaube, da muss ich als Patriots-Fan meine persönlichen Gefühle zurückhalten.
Ja, unbedingt. Ich glaube,
das
darum.
Ist weitgehend bekannt, wie Pats und Jets sich gegenseitig finden. Du hast absolut recht. Bei den Jets muss jetzt in diesem Jahr einfach mal alles zusammenpassen. Einfach, weil du echt auch Kapital ja in Rodgers gesteckt hast. Und jetzt hast du den Quarterback, du hast mit Williams jetzt noch eine Waffe als Wide Receiver. Du hast aber eh schon auch eine gute, auch junge Reihe im Angriff. Du hast Breece Hall als Running Back, der auch gut performt. Es muss jetzt einfach klappen für die Jets. Frage ist natürlich, und das war das, was ich bei den Patriots ja auch schon angesprochen habe, die Jets sind bei Weitem nicht das einzige Team in der AFC East, das was drauf hat. die Bills, gut, die mussten jetzt vor allem in der Defensive einige Abgänge hinnehmen. Und natürlich die Dolphins, die ihre wahnsinnig spaßmachende Offense haben. Da muss es jetzt einfach klappen. Ich denke, da stehen auch einige Leute jetzt bei den Jets in diesem Jahr auf dem Prüfstand. Der Coach steht auf dem Prüfstand, Saleh, aber auch einige andere. Das muss einfach in diesem Jahr zusammenführen. Ob es klappt, ist die andere Frage. Ich würde, meiner Meinung nach, würde ich die Dolphins definitiv stärker einschätzen. Und ich glaube auch, dass die Bills da den Jets schon auch noch ordentlich auf die Nerven gehen können.
Adrian, die Dolphins hatten ja jetzt in der Free Agency einige Abgänge. Dazu kommt, dass eben Rodgers ja definitiv ein Upgrade auf Quarterback sein wird. Glaubst du, sie haben ihre größte Baustelle, die O-Line, über die Free Agency ganz gut hinbekommen? Sieht ein bisschen so aus, oder? Auf dem Papier.
Ganz gut, finde ich, trifft es eigentlich ziemlich genau, weil Tyron Smith könnte man schon als einen Splash bezeichnen, aber müssen wir ja davon ausgehen, dass der halt nicht mehr als 12, 13 Spiele irgendwie macht im Endeffekt. Und ich finde aber, dafür haben sie es gut gemacht, weil wenn man überlegt, wo die Jets standen zum Start der Offseason, als ein Team, du hast gesagt, komplett all in, das ist wirklich ein Fenster, vielleicht nur ein Jahr, vielleicht zwei maximal, also komplett all in, und denen haben halt eigentlich drei Starter gefehlt in der Offensive Line, und das ist natürlich schon gravierend, wenn du eigentlich sagst, okay, dieses Jahr muss es klappen, aber wir bräuchten übrigens aber eigentlich noch einen neuen Left Tackle, einen neuen Left Guard und einen neuen Right Tackle. Ja, das ist halt nicht gerade die ideale Situation, und ich finde, dafür haben sie es gut gemacht. Also John Simpson, Morgan Moses, das sind jetzt keine Top 5, Top 10 Spieler auf ihrer Position, aber sind gut genug.
Ja.
Und Tyron Smith, wenn er fit ist, letztes Jahr war er immer noch ein Top 10 Left Tackle, würde ich sagen. Gibt auch hier nochmal das Thema, was wir vorhin schon mal hatten, gibt ihnen auch Flexibilität. Ein bisschen für diesen, den Nummer 10 Pick, den sie haben. Du kannst immer noch einen Offensive Lineman nehmen. Gerade vor dem Hintergrund, dass Tyron Smith wahrscheinlich keine volle Saison spielen wird, könnte das immer noch der richtige Weg sein. Aber jetzt eben haben sie die Möglichkeit auch zu sagen, jetzt, wenn einer dieser Top 3 Receiver fällt, oder wenn Brock Bowers der Tight End da ist und wir den super hoch gegradet haben, dann können wir das jetzt halt auch machen, weil wir haben die Offensive Line zumindest so gefixt, dass wir damit in die Saison gehen können und sagen, wir haben eine Starting Five, wir haben ein bisschen Tiefe dahinter, vielleicht holen wir da noch einen Veteran, wenn wir halt jetzt keinen Tackle oder Offensive Lineman hochdraften.
Da vergisst du natürlich dann genau das. Also Tyron Smith hast du ja schon gut genannt. Er macht vielleicht nur seine 12, 14 Spiele. Für die anderen paar Spiele können sie ja dann wirklich noch in Bakhtiari holen. Dann hat Rodgers seinen alten Spätzl wieder.
Dann ergänzt sich das. Der eine macht 13, der andere 4 Spiele.
Genau so ist es. Weil Bakhtiari macht halt 4 und dann vielleicht noch die Playoff-Spiele mit. Also dann passt es vielleicht perfekt. Ansonsten haben sie natürlich auch, das dürfen natürlich nicht unerwähnt bleiben, halt nachdem sie ja dieses Zach Wilson-Chaos nochmal eingegangen sind, auch wenn sie eben immer noch nicht losgebracht haben. Ich glaube schon seit drei Wochen, glaube ich, haben sie ihm jetzt schon die Erlaubnis gegeben, einen Trade-Partner zu finden. Das hat es jetzt immer noch nicht gegeben, aber dann haben sie eben mit Tyrod Taylor jemanden geholt, wo wir ja alle wissen, von dem kannst nicht hier erwarten, dass er Bäume ausreißt, aber von dem kann man als absoluten Game-Manager erwarten, falls mal irgendwie Probleme auftauchen, dass der die einigermaßen in Playoff-Rennen hält. Da waren sie ja irgendwie letztes Jahr trotzdem komischerweise immer irgendwie lang dabei, warum auch immer, und Zach Wilson hat dann irgendwie halt das dann trotzdem nicht hinbekommen.
Ja, das Ding ist ja mit diesem All-In, ne, was wir gesagt haben, das ist ja natürlich auch diese ganzen Verträge für ihre Defense-Spieler, die sie gedraftet haben in den letzten Jahren, die laufen halt jetzt irgendwann raus, irgendwann musst du mit denen verlängern, du kannst nicht mit allen verlängern.
Nee.
Und das heißt, irgendwann geht ihnen auch das Geld aus, um da so einen Kader zusammenzubauen, der einen tiefen Playoff-Run hinlegen kann, aber um was anderes geht's ja nicht, sonst hole ich ja Aaron Rodgers nicht.
Nee.
Da geht's mir nicht drum, dass ich die Wildcard erreiche und dann ausscheide. Also
Aaron selbst hat er ja jetzt nochmal vorgebaut und hat ja gesagt, naja, also 3-4 Jahre kann er schon noch spielen, meint er.
Na dann passt's ja. Und dann macht der Bakhtiari auch noch 5 und dann ist alles gut für die Zukunft. Alles geregelt. In einer AFC, wo du selbst, ich sag so dahin, eine Wildcard erreichst und dann gewinnst. Es wird halt sehr eng dann, ne, an der Spitze, das muss man schon auch sagen. Also die Jets sind, glaube ich, auch in der falschen Conference. Bleiben wir aber in der AFC. Über die Vikings und die Uptrade-Szenarios haben wir ja schon gesprochen. Gehen wir jetzt zu den Broncos / zu den Raiders, weil ich finde, bei beiden habe ich ein riesiges Fragezeichen. Konsti, wer soll denn da bitte Quarterback spielen? Sowohl in Denver als auch in Las Vegas. Ich habe keine Ahnung.
Also bei Denver ist die Frage, glaube ich, nochmal bisschen schlimmer als bei den Raiders. Die Raiders haben letztes Jahr ja Aiden O'Connell ausprobiert, noch ein junger Quarterback, und haben jetzt ja auch noch Gardner Minshew. Das sind beides keine mega attraktiven Quarterbacks, aber
Minshew kann Spiele gewinnen, haben wir letztes
Mal gesehen.
Also er verliert dir keine zumindest, sagen wir es mal so.
Normal. Das ist es, das sehe ich bei den Broncos ehrlich gesagt nicht. Da musste ich ehrlich gesagt erstmal googeln, wer ist da überhaupt noch als Quarterback da. Sie haben Jared Stidham, kann ich auch aus persönlicher Patriots-Erfahrung sagen. Will man jetzt nicht unbedingt, dass Spiele startet.
Ben DiNucci, hallo? Es ist doch eine XFL-Legende, Ben DiNucci, der war doch. Also, bei den Seattle Dragons oder wie die, wo die geheißen, habe ich ein paar Mal im Fernsehen. War gut, war top.
Bei den Broncos, das Quarterback, die größte Not. Das Problem ist, dass die Broncos nicht das gleiche Draft Capital haben wie die Vikings. Sie haben nicht diese zwei First Rounder in diesem Jahr. Plus ihnen fehlt auch noch ihr Second Round Pick jetzt dieses Jahr. Das ist beides so ein bisschen so. Da mit Hochtraden wird es da, glaube ich, eher schwierig. Deshalb gehe ich davon aus, und das sieht man jetzt auch in den letzten Mockdrafts, die so auf den ganzen Seiten hochgeladen wurden, sind die Broncos quasi der Top-Kandidat für den Nummer 5 Quarterback, wer auch immer das dann von Penix Jr. oder Bo Nix sein wird. Bo Nix fände ich insofern ganz spannend, weil der meiner Meinung nach relativ gut auch zu Sean Payton passt. Ich denke, dass Sean Payton das Beste aus Bo Nix rausholen wird, der bei erst im College bei Auburn war, da hochgehypt war, dann aber da auch ein bisschen dann abgeflacht ist, der Hype und dann zu Oregon gegangen ist und da eine wirklich tolle Saison gespielt hat. Ich glaube, Sean Payton kann aus dem viel rausholen, dass der Pick 12 meiner Meinung nach zu hoch ist für Bo Nix, ist auch klar, aber die Broncos brauchen zwingend einen Quarterback. Und ich denke, da gibt's keine andere Möglichkeit. Ich denke, die Raiders, das ist ein bisschen eine andere Situation an 13. Die können auch in eine andere Richtung gehen. Auch die brauchen an mehr Stellen im Roster was als auf Quarterback. Nur von daher, da sehe ich es ein bisschen anders. Die müssen nicht zwingend einen Quarterback nehmen. Vor allem zumindest nicht in der ersten Runde. Die können auch noch in der zweiten Runde einen nehmen. Da eben Penix Jr. vielleicht den früheren Top-College-Quarterback Spencer Rattler. Da zweite, dritte Runde. Ich denke aber, dass die fast mit Aiden O'Connell und Gardner Minshew in die kommende Saison gehen.
Spencer Rattler, Adrian, hast du in deiner Kicker-Kolumne übrigens zu lesen aktuell. Das war, du hast so ein Recap über die Free Agency gemacht auf kicker.de.
Mhm, genau.
Tipp aus nachvollziehbaren Gründen an dieser Stelle. Wann kommt denn die nächste Kolumne raus? Mach kurz Werbung vom Draft.
Ja, es wird einen Mock-Draft geben, voraussichtlich übernächste Woche. Also da haben wir dann nochmal das ist dann mein vorletzter Mock-Draft quasi für dieses Frühjahr. Den wird's geben. Da wird sich natürlich nochmal einiges verändern im Vergleich zu dem, wie wir es heute sehen. Vermute ich mal. Ist ja meistens so in der NFL, dass dann doch nochmal ein paar Sachen passieren. Genau. Und dann gibt's den Mock-Draft und dann natürlich nach dem Draft die Draft-Grades mit zu dem Fazit zu allem, was so passiert ist.
Genau. Wunderbar. Ich hatte es angesprochen, Spencer Rattler hattest du ja zumindest namentlich erwähnt, dass der eventuell in Denver landen könnte. Mhm. Vielleicht aus deiner Sicht ein Satz, was sollten die Broncos machen? Wahrscheinlich den 12er versuchen, nach hinten wegzutraden und dann halt zu hoffen, dass einer der Quarterbacks dann noch durchrutscht, oder? Ein bisschen Draftkapital zu sammeln.
Das wäre der smarte Move, glaube ich. Von 12 zurückgehen, vielleicht will jemand für einen Tackle oder sowas hochkommen. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Wenn sie das hinkriegen, wenn sie sagen, sie gehen so in die Mid-20er, so 10 Picks nach hinten vielleicht, kriegen irgendwie einen Zweitrunden-Pick, noch ein bisschen was dazu, und kriegen da Bo Nix, das fände ich gar nicht so schlecht. Also ich habe Bo Nix zwar nicht ganz so hoch gegradet jetzt Mitte, Ende, erste Runde, aber ich sehe das auch schon so, dass das ein Fit sein könnte für Sean Payton. Ich will nicht ausschließen, dass die Broncos aber auch ein Team sind, das hochgeht für einen Quarterback, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass Sean Payton einfach sagt, man muss sich überlegen, die waren bereit, 80 Millionen Deadcap zu schlucken, um Russell Wilson loszuwerden. Ich glaube nicht, dass die das Team für die kleinen Entscheidungen sind. Und Sean Payton auch nicht unbedingt geduldig sein wird. Also wenn der jetzt sagen wir, Sean Payton ist ein riesen J.J. McCarthy-Fan und sagt, das ist er, den muss ich haben. Mich würde es nicht wundern, wenn die einfach alles in Bewegung setzen, um vielleicht selber das Team zu sein, das an Nummer 4 hochkommt. Also das kann ich in beide Richtungen bei den Broncos sehen. Der smarte Move für mich wäre es wirklich zurückzugehen und Bo Nix zu nehmen. Ich glaube, dass sie mit einem Quarterback aus den ersten beiden Drafttagen gehen werden. Das ist so mein Fazit auf jeden Fall, weil ich auch nicht vorstellen kann, dass sie mit diesem Quarterback-Room in die Saison gehen. Und es gibt ja auch nicht mehr wirklich jetzt, dass du sagst, da ist noch wer auf dem Markt, den holst du dir als Bridge-Lösung. Der Einzige, der, glaube ich, noch da ist, ist Tannehill. Tannehill ist meines Wissens auch noch auf dem Markt. Den könntest du vielleicht irgendwie holen, wenn du irgendwie sagst, wir bauen jetzt irgendwen noch für nächstes Jahr. Aber das ist ja nicht der Anspruch von Sean Payton. Das ist ja nicht das, was Sean Payton
gut zu vermitteln an die Fanpage.
Ja, total, ja.
Leute, hier, also, Ryan Tannehill, weil wir brauchen irgendjemand.
Ja, und ich glaube, so sieht's halt auch Sean Payton. Ich glaube, das ist nicht Sean Paytons Anspruch. Und deswegen Broncos sind für mich so eine sehr, sehr große Wildcard, ehrlicherweise.
Mhm. Grille, wen siehst du bei den Raiders Quarterbacken? Ich habe ein schönes Zitat jetzt von Antonio Pierce. Der hat ja den Headcoach-Job jetzt behalten dürfen. Er hat gesagt, O'Connell has earned that right to be the starter. So, sagt er natürlich, ist ja klar, er will ja seinen Spieler stärken. O'Connell hattest du, glaube ich, Adrian, letztes Jahr so als besten Preseason-Quarterback, also der in der Preseason am besten performt hat, der dann natürlich dann, ich meine, das ist immer die Frage der Erwartungshaltung, dann auch wahrscheinlich besser performt hat, als man das von ihm erwarten konnte. Viertrunden-Pick gewesen, allerdings halt, ich glaube, auf Platz 27 Completion Rate, obwohl er nur auf Platz 26 war, was die durchschnittliche Tiefe der Targets betrifft. Also ist, ne, relativ kurz, wenig Risiko, kaum tiefe Pässe, trotzdem aber nur in den schlechtesten 5, was die Completion Rate betrifft, in der NFL gewesen. Ist halt die Frage, geht man jetzt mit ihm rein oder lässt man es ausbatteln mit Gardner Minshew? Ich glaube, die Situation ist zumindest besser als in Denver, da sind wir uns einig, ne?
Du hast halt mit Minshew jemanden geholt, dem du immer gut verkaufen kannst. Erstmal, okay, ich probiere es vielleicht erstmal mit O'Connell, der gibt sich in der Backup-Rolle auch immer zufrieden. Aber vom Gefühl her würde ich auch eher eben dann Minshew sehen oder kann mir eben vorstellen, dass ich das dann während der Saison, wo es bei den Raiders ja oft mal, gerade in den letzten Jahren dann irgendwie auch, wenn es unruhig wird, dann irgendwie Veränderungen gab und gibt, dass dann irgendwie Minshew da reinwächst, wenn O'Connell eben dann dieses Vertrauen nicht zurückzahlen kann. Aber es klingt erstmal so, als würde er ihm das irgendwie ja geben wollen. Und dann muss man halt sehen, was er dann da draus macht. Du hast halt mit Minshew einfach jemanden, den kannst du dann bedenkenlos reinwerfen. Zu egal welchem Zeitpunkt, sag ich mal.
Gut. So, jetzt haben wir, glaube ich, über einige Teams gesprochen, gerade, wie gesagt, in den Top 10, Top 15 des Drafts. Das wird sehr, sehr spannend. Wir werden natürlich in den nächsten Ausgaben nochmal genauer auf den Draft eingehen, werden auch am Ende dieser Folge noch ein paar Namen nennen. Konsti lacht schon. Bevor wir dazu kommen, Adrian, bitte kurz deine Einschätzung, oder was heißt kurz, lass dir Zeit, deine Einschätzung. Es war eine relativ fette Free Agency für Guards. So, also Guards haben richtig abkassiert. Mhm. Ich fand, das war sehr auffällig dieses Jahr. Robert Hunt, 5 Jahre, $100 Millionen. Mike Onwenu, 3 Jahre, 57. Damien Lewis, 4 Jahre, 53. Jonah Jackson, 3 Jahre, 51. Jonah Jackson ist bei den Rams gelandet und die Rams haben mit Kevin Dotson verlängert, 48 Millionen für 3 Jahre. Jetzt gerade bei den Rams, warum geben die Rams so viel Geld für ihre Interior O-Line aus? Ist das ein Trend in der NFL oder ist das jetzt speziell bei den Rams, dass sie da eine Vorliebe haben?
Ich glaube, es ist schon in gewisser Weise ein Trend, weil, also zum einen wir in den letzten Jahren gesehen haben, wie Interior-Pass-Rusher immer gefährlicher geworden sind, dass das immer mehr ein größeres Thema geworden ist. Und zum anderen ist es halt auch, ist ja immer so eine Frage von Angebot und Nachfrage. Und Guards, gute Guards sind gar nicht so häufig, wie man das irgendwie denken könnte vielleicht. Weil Guards ist jetzt natürlich keine Glamour-Position, über die reden wir jetzt nicht regelmäßig, über die reden wir nicht, auch nicht im Fantasy-Kontext, die sind nicht so prominent wie Tackles oder sowas. Das heißt, es ist jetzt natürlich nicht, und selbst, ich finde, selbst Center sind irgendwie prominenter als Guards. Also Guards sind ja schon so manchmal so ein bisschen die vergessene Position. Aber ich glaube tatsächlich, dass Teams in den letzten Jahren angefangen haben, mehr Value der Position zu geben und dass es einfach nicht wahnsinnig viele High-End-Starter gibt. Oder sagen wir, Top 12, Top 15 Qualität in dem Sinne gibt. Und die Rams sind halt spannend, weil der Trend da schon, finde ich, klar auch eine übergreifende Offense-Geschichte nochmal widerspiegelt. Die Rams haben ja letztes Jahr ihren Top-Pick in Steve Avila investiert, der ja eigentlich auch ein Guard ist an sich, und der auch ein massiger Spieler einfach ist. Also Avila ist ja kein kleiner Guard. Jonah Jackson ist kein kleiner Guard. Kevin Dotson ist vor allem kein kleiner Guard. Also sie haben jetzt 3 Spieler da. Avila wird jetzt auf Center rücken, davon können wir ausgehen. Sie haben jetzt 3 Spieler im Prinzip in der Mitte, die eine unfassbare Masse mitbringen. Und was wir bei den Rams letztes Jahr schon gesehen haben, ist, dass sie eben mehr diese Inside-Runs priorisieren. Also sowohl Gap-Scheme als auch Zone-Scheme mehr durch die Mitte laufen wollen. Und ich glaube, das ist ein Trend, den wir mehr kriegen werden. Ich glaube, wir werden mehr Teams jetzt bekommen, die gezielt downhill durch die Mitte laufen wollen. Und das spiegelt es so ein Stück weit wieder. gleichzeitig muss man, jetzt habe ich diese ganzen so diese übergreifenden Punkte, ja, Guard-Position wird wichtiger und so. Gleichzeitig muss man auch sagen, in manchen Aspekten ist es halt einfach sehr individuell. Also die Panthers sind für zwei dieser Guard-Deals verantwortlich. Und die Panthers, glaube ich, haben einfach auf ihr Team geguckt und gesagt, ey, wir haben einen vielleicht den schmalsten, schmächtigsten Quarterback in der NFL. Wir müssen dem eine starke Interior Offensive Line geben.
Die kleinen, das war ja die sowas,
was wir mit den Panthers wahrscheinlich mit den kleinsten. Und wir haben ja diese Herangehensweise jahrelang bei den Saints gesehen mit Drew Brees, die dem immer eine starke Interior Offensive Line gebaut haben. Ich glaube, das kommt dann ein Stück weit schon auch daher, wenn wir sagen, also ja, du hast die Deals gerade alle aufgezählt, aber im Endeffekt sind auch zwei Teams für vier dieser Deals verantwortlich mit den Rams und den Panthers. Ist es natürlich schon auch ein Stück weit dann individuelle Geschichten. Aber ich sehe schon einen übergreifenden Trend in der Hinsicht.
Ja, haben wir ja immer wieder, ne? Jedes Jahr was Neues und jetzt ist es die Wertschätzung für Guards. Warum nicht? Hatten sie bis jetzt noch nicht, oder? Ich kann mich nicht erinnern, dass Guards so gewertschätzt wurden wie dieses Jahr. Müssen wir mal recherchieren.
Ich wüsste jetzt auch nicht, weil gerade die Panthers zahlen ja dann echt für ihre zwei über 150 Millionen, also für fünf
und die Rams, glaube ich, auch 100 für zwei, oder? Also zumindest.
100, ja, genau, aber bei den Panthers sind es 153 für Hunt und Lewis für fünf beziehungsweise vier Jahresverträge. Also das ist schon stattlich.
Stattlich. Stattlich wird es jetzt auch. Aufgepasst. Jetzt machen wir nämlich eine Rapid-Fire-Runde. Konsti, 10 Minuten pro Spieler, 2 Minuten, so ungefähr. Haha, jetzt kommen nämlich Konstis Crushes. Konstantins erste Mal bei Icing the Kicker dabei und hat gleich eine eigene Kategorie. Nicht schlecht, kein schlechter Einstand. Nee, pass auf, Konsti, du haust jetzt deine 5, damit wir mal so ein bisschen konkret in Richtung Draft gehen, da werden wir uns in den nächsten beiden Folgen natürlich auch noch ausführlicher drum kümmern. Nenn uns mal deine Crushes, die du in dieser Draft-Klasse hast. Gib dann gern weiter an Adrian, was er davon hält, ob er auf dieser Position einen Spieler hat, den er ganz spannend findet. Wie gesagt, wir müssen es einigermaßen im Rahmen halten, aber nenn doch mal ein paar Namen, die du stark findest. Den ersten kennen wir ja, glaube ich, schon. Der wurde schon
erwähnt. Den ersten kennen wir schon als Quarterback. Für mich natürlich als Patriots-Fan spannend, weil er durchaus bei meinen Patriots landen könnte, ist Drake May. Haben wir schon drüber geredet, wird vermutlich also auf jeden Fall in den Top 3 gehen, ob er jetzt an 2 oder an 3 geht. Ich finde ihn total spannend. A, einerseits, weil es lustig sein könnte, dass er nach Washington geht und dort, wie schon im College, der Nachfolger von Sam Howell wird. Der war nämlich da. Sam Howell war auch bei North Carolina. Mhm. Da ist Drake May schon auf ihn gefolgt. Jetzt könnte er nach Washington gehen und das Gleiche nochmal machen. Hat einen meiner Meinung nach großartigen Arm. Adrian hat es vorhin gesagt, er ist jetzt aber auch kein ganz schlechter Läufer. Klar, das Problem ist bei ihm so ein bisschen die Erfahrung, hat jetzt nicht allzu viel gestartet, aber für mich dieser Arm, diese Upside ist einfach Wahnsinn, finde ich total spannend, hätte ich gern bei den Patriots, auch lieber als Jaden Daniels. Ja, ich glaube, dass der ein richtig, richtig guter Quarterback werden kann in der NFL mit dem richtigen Coaching. Aber Adrian, was meinst du, welchen Quarterback findest du am besten?
Eigentlich am besten, wen hast du am liebsten, wen findest du am spannendsten, ist glaube ich die bessere Frage, oder?
Also für mich ist, ich habe Caleb Williams als Nummer 1 Quarterback, für mich auch relativ klar, für mich ist es das beste Quarterback-Prospect der letzten 5, 6, 7 Jahre. Aber ich habe Drake May dahinter. Also May ist für mich schon der klar zweite. Also wenn ich es in Tiers unterteilen würde, dann ist Williams für mich ein eigenes Tier und Drake May ein eigenes Tier. Ich finde halt, bei May ist die Inkonstanz noch größer im Vergleich und das kann, wir haben es gesehen in den letzten Jahren immer wieder bei Quarterbacks, die in die NFL kommen, dass das auch schnell dann gefixt werden kann. Ist natürlich keine Garantie. Ich finde, da ist er einfach nochmal einen Schritt hinter Caleb Williams. Aber er ist für mich schon relativ klar die 2, deswegen finde ich das auch so kurios, wie da die Narrative sich irgendwie verändert in den letzten Wochen, wo es ja viele Leute, die May irgendwie kritischer sehen oder die Daniels höher haben. Ich habe Daniels tatsächlich nur an 4. Ich mag JJ McCarthy sehr. Ich glaube, dass der ein sehr, sehr guter Quarterback werden kann. Aber May ist für mich schon die klare 2. Und ich bin auch der Meinung, der sollte an 2 gehen. Ich habe es ja vorhin schon bei den Commanders gesagt.
Hast du bei Nix und Penix da eine Präferenz? Wenn wir von den Top 3 weggehen oder Top 4?
Ich mag Nix mehr. Ich finde, Nix ist die klarere Projection Richtung NFL. So als dieser Ballverteiler, verlässlicher Quarterback. Penix finde ich schwieriger, weil er halt in so einer vertikalen Offense gespielt hat im College, die es halt in der NFL eigentlich nicht so wirklich gibt.
Werden wir sehen jetzt in Seattle.
Werden wir jetzt sehen, richtig, ja. Ist auf jeden Fall spannend. Und er halt aber auch hinter einer sehr, sehr guten Offensive Line mit 3 de facto NFL-Receivern, die alle dieses Jahr in den ersten drei Runden gedraftet werden, gespielt hat. Das ist einfach, finde ich, ich glaube, da ist die Projection schwieriger Richtung NFL als bei Nix. Ich glaube, Bo Nix ist für mich so der Quarterback, wenn du so diese Mac Jones-Kategorie, also Game Manager, so verlässlich eigentlich, wenn du den in gute Umstände packst, dann kriegst du auch eine solide Offense raus. Das ist für mich Bo Nix. Und bei Penix weiß ich nicht, ob das so funktionieren wird.
Okay, gut. Konsti, kommen wir zur nächsten Positionsgruppe, die Receiver. Du hast gleich zwei mitgebracht.
Genau, da habe ich gleich zwei. Der eine ist für mich, da finde ich es ein bisschen kurios, dass plötzlich dann doch die drei wieder zusammengenommen werden. Für mich ist Marvin Harrison Jr. schon noch mal einen kleinen, also nicht ganz so groß wie vielleicht Caleb Williams vor seinen Mid-Quarterbacks, aber Marvin Harrison finde ich schon noch mal ein Stück vor Malik Nabers und Romo Dunze. Ist natürlich auch familiär bedingt. Sein Vater ist Hall of Famer Marvin Harrison, lange Zeit Lieblingsanspielstation von Peyton Manning, hat am College bei Ohio wahnsinnig stark abgeliefert, hat für mich den Körper von einem absoluten Top-Receiver, der mit einem riesengroßen Catch-Radius hat, der auch einen guten Play-Speed hat, der aber auch in kurzen Strecken sehr, sehr gut ist. Der wird mit Sicherheit in den Top 10 gehen, meiner Meinung nach. Ich habe jetzt zwar ein paar Mock-Drafts gesehen, wo er wirklich dann an 9 oder 10 fällt. Das glaube ich aber nicht. Ich glaube, die Cardinals, wenn sie nicht raustraden, die freuen sich komplett, dass sie Marvin Harrison haben können. Finde ich einen mega spannenden Spieler, der für mich auch wirklich schon im College immer aussah wie ein absolutes NFL-Prospect.
Adrian, hast du eine Präferenz bei den Top 3? Neighbors, Odunze, wer gefällt dir da am besten? Hast du auch Harrison an 1?
Ich habe Harrison und Neighbors sehr nah beieinander. Also für mich die gleiches Tier. Ich sehe Odunze ein kleines bisschen dahinter. Harrison und Neighbors sind halt unterschiedliche Receiver-Typen. Und das ist so ein bisschen die Frage, was willst du mehr haben? Harrison ist die klassische 1, der Outside, Press-Coverage schlägt, Double-Teams schlägt, diese ganzen Sachen. Neighbors ist für mich der dynamischste Playmaker in diesem Draft. Und für mich sind es aber auch die beiden. Also ich habe, diese Receiver-Klasse ist unfassbar stark. Und ich habe zwar, also Harrison und Neighbors für mich, ich habe jetzt so ein Spektrum von so 5-6 Jahren, wo ich das mache, wären für mich in allen vergangenen Drafts jeweils die Nummer 1 Receiver gewesen. Also wenn du vom Profil her, vom Grading her das sozusagen vergleichst. Das heißt, ich bin extrem hoch bei den beiden. Und Odunze ist nicht weit dahinter. Also Odunze wäre für mich in den meisten Jahren in der Nummer 1 Konversation gewesen. So stark sehe ich die Klasse. Aber Neighbors und Harrison für mich schon nochmal ein eigenes Tier.
Okay. Konsti, aus Texas hast du noch einen mitgebracht?
Aus Texas habe ich noch einen mitgebracht und ich glaube nicht, den man denkt. Beim Combine hat ja Xavier Worthy mit seiner Wahnsinns 40-Time den ganzen Hype abbekommen. Ich habe mich, als ich den Gamefilm geschaut habe, aber wirklich, und das ist auch mein absolutes Lieblingsprospekt im ganzen Draft, glaube ich, in Adonai, oder genannt A.D. Mitchell, das war der zweite Wide Receiver von Texas. Da kann ich wirklich nur eins sagen, und das ist wow. Er ist relativ groß. Ich glaube, beim Combine wurde er gemessen 6'2 und noch ein bisschen was obendrauf. Er hat trotzdem eine 4'3 40-Time. Das ist schon, mit der Größe muss man das auch erstmal hinbekommen. Und was mir immer wieder auffällt, wenn ich ihn anschaue, er ist ein unfassbar smoother Player. Er läuft unfassbar smooth. Er hat eine mega, mega gute Catch-Rate. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hatte er nur einen Drop im letzten Jahr. Und das zieht sich aber über seine Jahre davor auch schon, wo er da bei Georgia war. Da aber allerdings nicht so durchgekommen ist. Das muss man bei A.D. Mitchell. Deswegen wird er auch fallen. Ich denke, der wird irgendwo in der zweiten Runde weggehen. Er hat halt nur ein Jahr als wirklich outright Starter. Davor war er eben bei Georgia und kam da nicht so wirklich zu den Starts. Ich glaube, da hat er so an die 400 bis 500 Receiving Yards gehabt. Das hat er jetzt dann bei Texas verdoppelt. Für mich trotzdem, ich finde, das ist ein super, super Receiver, der natürlich darunter leidet, dass es eine starke Receiver-Klasse ist. Aber wenn ich zum Beispiel die Patriots bin, die da an 34 picken, ich würde mir wünschen, dass er da vielleicht nach New England geht.
Konstis Wishlist.
Ganz, ganz dringend.
Konstis. Schick, du musst den ganzen Plan halt noch ans General Management schicken.
Ja, unbedingt. Macht er doch eh. Das machen wir über den Kick, über die Kicker-E-Mail-Adresse, dann kommt es auf jeden Fall an. Landet nicht im Spam. Adrian Mitchell, nimmst du mit in den Feierabend? Du musst uns verlassen. Wir haben die zeitlichen Rahmen, den haben wir wieder erwähnt, gesprengt, aber ist
ja kein Ende. Ja, aber Mitchell, also bitte, Mitchell nehme ich sehr gerne mit, weil ich den auch sehr, sehr mochte. Okay. Also das ist für mich, ich habe den tatsächlich als Nummer 4 auch dann, also nach den großen drei, wenn man so will, ist es bei mir auch der Nächste in der Gruppe. Ich glaube, er ist tatsächlich einer noch, der auch eine echte Nummer 1 werden kann. Und das ist halt krass. Also wir haben ja oft gute Receiver-Drafts die letzten Jahre, einfach weil die Position so hoch gepusht wird und so weiter. Aber Receiver, 4 Receiver in einem Draft, wo ich eine legitime Chance sehe, dass die nur Nummer 1 werden auf dem nächsten Level, das ist schon echt selten. Und das ist bei Mitchell, finde ich, eben gegeben, so wie es Grille gerade beschrieben hat. Er ist halt wirklich Route-Runner, Größe, Speed, Hände, das ist eigentlich alles da. Also für mich ist der auch so der nächste Spann in der Gruppe. Und ich denke, wir werden 5 vielleicht 6 Receiver in der ersten Runde bekommen. Mitchell ist für mich da definitiv dabei. Also Mitchell und dann eben Brian Thomas, der andere LSU-Receiver. Ich glaube, die beiden werden auch sehr, sehr sicher in der ersten Runde gehen.
Haben wir als Abschlussfrage an dich, Adrian, haben wir jetzt auch noch deutlich mehr klassische Ex-Receiver? Das war ja in der Draft-Klasse letztes Jahr das Problem, dass du außer Quentin Johnston, der war zwar groß, konnte halt die Bälle nicht fangen, aber ist halt deshalb wahrscheinlich in der ersten Runde gedraftet worden, da wenig los war. Die waren alle klein und slotmäßig unterwegs.
Ja. Nee, es ist das krasse Gegenteil. Also nicht mal nur das Gegenteil, weil wir haben die Slot-Receiver auch dieses Jahr. Also die gibt's auch. Aber eben die Ex-Receiver, also wir haben ja Harrison, Odunze, Mitchell haben wir schon angesprochen, Brian Thomas habe ich gerade schon gesagt. Das sind alles große Receiver. Keon Coleman kommt dann so in der nächsten Gruppe. Der fällt in die Richtung. Jalen Polk, das ist der nächste Washington-Receiver. Xavier Legette ist auch ein sehr, sehr großer physischer Receiver. Also das ist eine völlig andere Kategorie in der Hinsicht. Und dann aber eben auch, wie gesagt, also letztes Jahr war ja so dieses Thema, ja, wie hoch draftest du so einen Jackson Smith und Jigba oder Zay Flowers, die halt diese kleineren, eher Slot-Receiver-Typen sind. Die haben wir dieses Jahr halt auch. Und die werden dann auch erst ein bisschen später gehen, Ende erste, Anfang Mitte zweite Runde. Aber mit Ladd McConkey, mit Roman Wilson, Ricky Pearsall, da gibt's richtig viele auch wirklich, wirklich starke Receiver, die eben auch diese Slot mehr an der Needs-Kategorie erfüllen. Und das, ja, dieses Zusammenspiel, also ich hab jetzt, glaube ich, knappe 25 Receiver gesehen für diesen Draft. Und ich habe bei 18, meine ich, im Endeffekt habe ich eine Grade für die ersten 3 Runden noch gegeben. Also das ist wirklich eine Klasse, die selbst in den Zeiten, in denen wir gefühlt jedes Jahr sagen, ja, Receiver gibt's viele, sticht die Klasse nochmal heraus.
Gut, in diesem Sinne, Adrian, schönen Tag. Danke, dass du da bist.
Euch wie auch.
Immer. Und,
sehr gerne.
Ja, wir freuen uns auf deinen Mockdraft auf kicker.de oder in der Kicker-App demnächst in diesem Theater.
So ist es.
Bis zum nächsten Mal. Danke so dir. Ciao, ciao.
Danke.
Ciao, Adrian. Ciao.
Ciao, ciao. Ciao.
Konsti, jetzt kommen wir zu den Running Backs, glaube ich, oder? Hast du uns da einen mitgebracht?
Einen habe ich mitgebracht. Es ist relativ einfach, dass im Vergleich zum letzten Jahr gibt es in diesem Jahr, würde ich behaupten, definitiv nicht diesen einen First-Round-Running Back oder zwei First-Round-Running Backs wie im letzten Jahr. Also einen Bijan Robinson oder einen Jahmyr Gibbs oder so. Das gibt es in diesem Jahr nicht. Es gibt aber so ab Runde 2, Runde 3 gibt es dann doch ein paar, denen ich auch zutraue, den Sprung zu schaffen. Wer mir mit Abstand am besten gefällt, ist Isaac Guarendo von Louisville, der für mich auch wieder schon am College, der sah für mich einfach dort schon nach einem wirklichen NFL-Spieler aus. Der besitzt wirklich auch für einen Running Back alles, was man sich so wünscht. Der ist schnell, der ist aber auch sehr, sehr physisch, der ist tough, der kann auch mal über einen Verteidiger rennen. Macht schon richtig Spaß, wenn man sich den mal am College angeschaut hat. Ich habe ihn jetzt von Runde 2 bis Ende Runde 3 habe ich da schon alles gesehen. Wird ganz spannend sein, aber ich glaube, an guten Running Backs schadet, einen guten Running Back schadet es nie. Ich glaube, den kann sich fast jeder holen und auch einsetzen. Und da ist der für mich definitiv vermutlich der, den ich am liebsten haben würde als GM.
Also es sagt ja, Konsens sagt ja, dass es eine relativ schwache Running Back Klasse ist. Ich meine, irgendwo muss man Abstriche machen, wenn du so viele gute Receiver und auch relativ viele gute Quarterbacks in der Spitze zumindest in den Draft hast. Sieht's ja bei den Running Backs ein bisschen anders aus. Bei Guarendo, der ist unfassbar schnell gewesen. Bei der Combine 4-3-3 auf 40 Yards eben und dabei aber über 220 Pfund. Also diese Kombination ist ja doch eher selten. Er kommt ja so ein bisschen aus der Running Back Schmiede in Wisconsin-Grille, hat aber da nur maximal Fall, ich glaube, 385 Rushing Yards gehabt in seinen beiden Jahren, bevor er dann eben zu Louisville gegangen ist. Und da sah es dann schon nochmal besser aus. Ich bin gespannt, Grille, gell? Hast du auch ein Dynasty-Team? Weil dann müssen wir Running Back-mäßig schauen, was da so abgeht in den späteren.
Nee, Dynasty-Team tatsächlich. Aber da du es so oft erwähnst, muss ich mir dann doch mal irgendwie eins aufbauen. Und dann können wir es ja in ein paar Jahren vergleichen, wie viele Chaoten wir dann da drauf
umsetzen. Ja, ich brauche unbedingt Running Backs dieses Jahr. Da bin ich viel zu dünn. Ich habe Safe Flowers, ich habe Puka Nacur, aber ich habe Running Back-mäßig, das sieht ganz schlecht aus. Ich habe Ramondre Stevenson ist meine Nummer 1 oder Jonathan Taylor ist meine Nummer 1 und Stevenson Nummer 2. Jerome Ford habe ich noch, aber dann wird schon dünn. Aber da schreibe ich dann Konsti, der soll mir dann Tipps geben. Du hast einen in der Defense noch mit dem besten Namen des Drafts, wie ich finde.
Der Name ist sensationell, ja.
Genau, deswegen habe ich ihn mir auch als erstes angeschaut. Das war eins der allerersten Prospects, die ich mir für den diesjährigen Draft überhaupt angeschaut habe, weil ich den Namen einfach so großartig fand. Mhm. Das ist Kool-Aid McKinstry. Klingt auch wunderschön, wenn man ihn laut sagt. Das ist ein Defensive Back, Cornerback von Alabama. Ist aber auch wirklich ein Corner, den man ernst zu nehmen hat. Also es ist nicht nur, dass er ein lustiger Name ist und sonst eigentlich nichts drauf hat, der kann wirklich, wirklich was, wird auch meistens in der ersten Runde geführt, eher zum Ende der ersten Runde, so was ich gesehen habe, ganz selten mal, dass er auch rausfällt, glaube ich persönlich nicht. Ist ein sehr, sehr cleverer Corner, ist ein sehr, sehr guter Cover-Corner, der natürlich, wie die meisten Defensive Backs, die aus dem College kommen, auch noch einiges an seinem Game zu arbeiten hat, aber allein was seine Coverage-Skills angeht, ist er schon relativ gut. Das Einzige, was so ein bisschen ist, dass ihm manchmal dann vor allem bei tiefen Routen so ein bisschen der Speed über das komplette Feld manchmal fehlt. Also wenn er dann gegen einen schnellen Receiver im 1 gegen 1 ran muss oder so, da fehlt ihm dann manchmal der Speed. Aber ansonsten in der Coverage wirklich, wirklich ein guter Corner. Und ich glaube, auch da können viele Teams nicht nur wegen den Namen Spaß an ihm haben.
Ja, der Name ist ja, das wird ja noch besser. Sein richtiger Name, Vorname ist ja Jaquincy. Und Kool-Aid, für die es nicht wissen, ist ein Getränkepulverkonzentrat in den USA. Das wurde in den 1920er Jahren in Nebraska erfunden. Und seine Großmutter hat ihn wohl als Baby schon immer Kool-Aid genannt, weil er so ein Kool-Aid-Smile hat. Das ist dann wohl, da gab es wohl Werbespots dazu, die. So wie bei uns grillet da dieser Milchschokolade, Kinderschokolade, oder? Dieser Junge, der immer so gegrinst hat auf der Packung.
Ja, der wurde ja dann irgendwann mal abgeändert, aber das war Ewigkeiten der gleiche, ja.
Genau, und so wird das wohl sein. Also eigentlich heißt der Jaquincy, was ich auch sensationell finde, aber Kool-Aid ist natürlich auch Kool-Aid Jaquincy McKinstry. Also, das ist so wie bei, kennt ihr das? Ja, Key und Peel, diese Fake-College-Namen, wer es nicht kennt, googelt das mal. Sensationell. So ähnlich ist das. Und dann hast du noch einen Schmankerl, Konsti. Ein O-Liner mit deutschen Wurzeln.
Jetzt genau. Geht's los. Brandon Coleman heißt der. Der ist in Virginia geboren, wenn ich mich recht erinnere, aber bis zu seinem 14. Lebensjahr in Berlin aufgewachsen. Ist dann in die USA, wollte sich dort eigentlich um eine Basketball-Scholarship bemühen. Ist dann in der Highschool zum Football gekommen und ich würde mal behaupten, das war mit Abstand die richtige Entscheidung. Der war als O-Lineman war er bei TCU, der Texas Christian University, war dort auch jetzt im vergangenen Jahr Teamkapitän, hat auch wirklich gute Leistungen gezeigt, war auch mit denen im College-Finale, hat da als Hauptaufgabe gehabt, Max Duggan zu beschützen, wenn ich mich richtig erinnere. War der bei TCU? Bin ich mir gar nicht mehr sicher, aber war auf jeden Fall auch schon in den College Football Playoffs. Ist die nächste deutschsprachige, also er spricht auch noch Deutsch, die nächste deutschsprachige NFL-Hoffnung. Und hat dazu, und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu betonen, er hat ein unfassbar, unfassbar starkes Combine. Es gibt da diesen Relative Athletic Score, das ist so ein Measurement, dass die ganzen Combine-Leistungen auch in Bezug auf Gewicht und Größe bewertet. Und er hatte den vierthöchsten Relative Athletic Score, den ein O-Liner überhaupt mal gezeigt hat. Das ist schon wirklich Wahnsinn. Wohin er gehen wird, ist ein bisschen schwer zu sagen. Einfach weil bei ihm noch nicht ganz klar ist, wird er als Tackle oder als Guard in der NFL spielen. Die meisten projecten ihn eher als Guard. Hat aber dafür unglaublich lange Arme. Ist auch wirklich ein kräftiger Kerl. Ich habe so gesehen, dass er auch ab der dritten Runde wird er geführt. Aber es kann auch noch tiefer gehen. Aber ist auf jeden Fall die nächste deutsche NFL-Hoffnung, der nächste deutsche NFL-O-Liner.
Also wenn er Guard spielt im Endeffekt, ist ja keine schlechte Idee, haben wir heute gelernt, da verdient man ganz gut. Grille, wäre das nichts für dich? Nochmal umschulen oder so? Nee, körperlich hättest du das ja drauf, Guard zu spielen.
Auf gar keinen Fall.
Also für zwei Snaps zumindest.
Ich nicht mal, also ganz ehrlich, ich bin zwar kein schlechter Zweikämpfer im Fußball, aber da ist ja doch ein wenig eine andere Masse verlangt.
Ja, du kriegst gleich eine Strafe für Tripping und wirst vom Feld gefahren. Das wäre Auftritt. Wäre nicht schlecht. Gut, meine Herren, jetzt sind wir am Ende angekommen. Ja, ich finde, wir haben sehr ausführlich über die letzten Ausläufer der Free Agency gesprochen, haben schon mal auf den Draft geblickt. Das wird ja uns alle NFL-Fans in den nächsten Wochen auch noch weiter um die Ohren fliegen und den Tagesablauf bestimmen. Diverse Mock-Drafts kommen ums Eck, unter anderem eben auch von Adrian beim Kicker. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder und dann steigen wir ein bisschen tiefer ein. Und so wie Konsti heute drafttechnisch performt hat, glaube ich, werden wir den auch noch öfter hören in den nächsten
Jahren. Also muss man wirklich sagen, ich muss ja selber sagen, ich bin ja selber immer erst so kurz vorm Draft so richtig dann drin. Klar kriegst du jetzt die Quarterback- und Receiver-Namen und so mit, aber so richtig draufschauen tue ich jetzt nicht. Und da hat natürlich Konsti offenbar stundenlanges Material gesichtet. Und
seit
dann,
Wochen, oder der Wochen. Macht nichts anderes, der hat sich in den Keller eingesperrt. Und macht Tape-Grinding 24/7.
Ja, also das muss man, also wenn das General Management von New England wirklich mal noch jemanden braucht, auch aus Übersee, aus deren Sicht, dann gerne bei Konsti melden.
Ist besser als meine Bachelorarbeit zu schreiben, deswegen habe ich letzte Woche viel Zeit da reingesteckt.
Sehr gut. Gut, dann würde ich sagen, bis bald, danke fürs Zuhören und
schöne Ostern.
Zwei Wochen. Schöne Ostern, alle.
Frohe Ostern.
Frohes Eiersuchen. Ciao, ciao. Servus. Ciao.
Ciao.